Einer Gruppe hyperintelligenter, pandimensionaler Wesen hing es vor Millionen Jahren dermaßen zum Halsen raus, sich ewig über den Sinn des Ultimates rumzuzanken, dass sie beschlossen, zwei ihrer besten Podcaster damit zu beauftragen, eine Folge aufzunehmen, die die Antwort auf die große Frage nach dem Spiel, dem Universe und allem geben sollte.
Oh, Stalling Podcast. Wir möchten, dass du uns die Antwort sagst.
Die Antwort? Worauf?
Die Antwort auf das Spiel, den Universe, auf alles.
Wir würden wirklich gerne eine Antwort hören. Irgendwas Einfaches.
Darüber muss ich nachdenken. Kommt in genau 7,5 Millionen Jahren hierher zurück.
Oh Podcast, hast du eine...
Eine Antwort für euch? Ja, aber sie wird euch nicht gefallen.
Das macht nichts. Wir müssen sie jetzt erfahren.
Die Antwort auf die große Frage nach dem Leben, dem Universum und allem lautet...
...42.
Stalling. Der Deutsche Ultimate Podcast mit Flo und Kim.
Moin und herzlich willkommen zur Folge 42 vom Stalling Podcast. Wir haben den Supercomputer Deep Thought befragt und er hat uns die Antwort auf die ultimative Frage nach dem Leben, dem Universum oder wie wir es nennen, dem Universe und dem ganzen Ultimate-Kram gegeben. Und sie lautet diese Podcast-Folge.
Ganz genau, also keine Panik, denn an meiner Seite der Mann, der immer weiß, wo sein Handtuch ist, der Seyfod Beeblebrox der deutschen Ultimate-These. So long and thanks for all the Fischer. Florian Fischer.
Ganz genau. Und auch dabei der Mann, dessen Gehirn die Größe eines Planeten hat und der die Frage hinter der Antwort kennt. Unser Marvin des Flugscheibenjournalismus, Kim Gietzen.
Wenn es so sein muss.
Stalling One. Kim, Folge 42 ist extrem viel passiert, muss man sagen. International, national. Der Sendeplan ist vollgepackt bis oben hin. Und welche Folge, wenn nicht die Folge 42, hat es verdient, dass sie zum allerersten Mal von einer Person präsentiert wird, die uns sogar eine kleine Sprachnachricht, und mit uns meine ich dir, weil du hast die Sprachaufnahme in Lund eingefangen. Jo. Diese Folge wird uns präsentiert und jetzt großer Trommelwirbel von...
Ja moin, ich bin Ottokar Luxemburger, bin aus Rostock und präsentiere euch hiermit die Folge 42.
Ja, das war Ottokar mit der Nummer 42, sowie die Nummer der Folge. Und das war ein lustiger Zufall, dass ich ihn erst getroffen habe, dann im Roster nachgeguckt habe, dass ich mich nicht verhört habe bei seinem Namen und den richtig notiere und dann gesehen habe, oh, der hat ja den 42 auf dem Rücken. Wäre es nicht cool, wenn wir den jetzt noch in die Folge kriegen?
Ja, aber kannte er den Podcast oder hat er gesagt, was will denn der alte Mann hier
Nein. Nein, er und Bela Braun aus Münster haben mich beide erkannt an der Stimme, weil ich nach der EMUG noch auf dem Youth Summit war für ein paar Stunden und mir die Spiele da angeguckt habe, bevor ich los bin. Und dann kam ich auf die Idee, dass er doch das Intro zur Folge einsprechen könnte, weil er auch die Nummer 42 trägt. Die diverse Leute tragen.
Ja.
Auch bei uns eine vergebene Nummer.
Ja, liebe Grüße an Matlock an der Stelle.
Ja, auch schon Teil des Podcasts gewesen.
Tatsächlich.
Die
legendäre Live-Folge aus Olhao aus dem Whirlpool.
Jacuzzi,
Entschuldigung.
Die Jacuzzi-Folge, ja.
Wenn ihr nochmal eine Folge nachhören wollt, das ist auf jeden Fall ein Tipp.
Eine heiße Folge, ja. Dann habe ich noch bei Nummer 42, die ja diverse Leute in Deutschland und in anderen Ländern immer haben, eine beliebte Nummer ist, gerade ihrer historischen Bedeutung wegen.
Ist sie wegen dieses Films?
das Buch erstmal.
Ja, Entschuldigung.
Also
der Film hat wahrscheinlich die,
der Film ist
den
okay,
finalen Ausschlag
aber
gegeben.
Bitte lest das Buch oder die Bücher, um ehrlich zu sein.
Entschuldigung.
Wer könnte denn einen Ausschlag da gegeben haben? Dann ist es in Deutschland noch relativ relevant,
ja,
weil es in den ersten Jahren der deutschen Meisterschaften ja nur die Open Division gab und dort ein Team 42 aus Dreieich fünfmal deutscher Meister geworden ist.
Team 42.
Team 42, ne?
Also mich würde tatsächlich interessieren, ob uns irgendjemand vom Team 42 zuhört.
Ja, das wäre interessant.
Das wäre wirklich gut. Wir würden gern mal ein Interview mit einer Person vom Team 42 machen. Falls sich jemand findet.
Oder ihr jemanden kennt.
Oder ihr jemanden kennt.
Bei Team 42 gespielt hat, schickt die mal in unsere Richtung, damit wir all die Geschichten, die wir gehört haben, mal verifizieren können. Wie die Geschichte mit der Rückennummer. Dass die nicht alle die 42 als Rückennummer haben durften und die unterscheidbar sein muss und die dann die Rückennummer 42 in unterschiedlichen Schriftarten beim nächsten Mal als Trikotdesign hatten und dann gab es, nee, es müssen wirklich visuell unterscheidbar sein und dann waren es irgendwie unterschiedliche Farben bei jeder 42.
Oh Gott. Ja. Und das und noch viel mehr, wenn ihr uns jemanden
besorgt. Ja.
Besorgt.
Stalling 2. Ja, ich war in der Welt unterwegs, Florian auch, und wir haben so viele Hörerinnen getroffen, dass ich in meinen Notizen nicht gerade rumgekramt habe. Tatsächlich mir schwer tue, alle jedes Feedback hier wieder irgendwie adäquat zu repräsentieren. Ich habe vermutlich ein oder zwei vergessen.
Ja, aber Kim will wahrscheinlich sagen, dass er sich jetzt schon mal entschuldigt für alle, die er vergessen hat.
Ja, exakt das. Also Bela und Ottokar haben wir ja schon erwähnt. Dann sollten wir auf jeden Fall erwähnen, dass das Regelquiz der Telegram-Gruppe noch existiert und bald wiederkommt.
Ja, da gibt es wohl irgendwie technische Probleme. Ich habe mit Bertram aus Bonn dazu kurz gesprochen, der da irgendwie in der Verantwortung mit Themen immer ab oder so.
Oh nein.
Es ist kompliziert, aber der Plan ist wohl, das demnächst wieder zu starten.
Cool, also da ist jemand dran. Wir haben volles Vertrauen. Dann wurde wir darauf hingewiesen, dass es ein neues südlichstes Team gibt.
Oh ja. Also ich war tatsächlich überrascht, aber wir haben die Information von Birte aus Duisburg erhalten. Die wusste, dass ein ehemaliger Duisburg-Spieler nach Garmisch-Partenkirchen gegangen ist und dort ein Frisbee-Team gegründet hat. Und sie hat uns sogar
den Namen vom besagten Team mitgegeben.
Ja, sie hat uns nämlich den Instagram-Account geschickt. Und das Team aus Garmisch-Partenkirchen sind die Alpine Luftscheibengesellschaft, die Algapass aus Garmisch-Partenkirchen.
Ja, sehr gut.
Ich war ja selber schon mal da, weil Martin Budde, liebe Grüße an der Stelle, die Familie seiner Frau hat da eine kleine Ferienunterkunft.
Ah, okay.
In Oberammergau allerdings. Und wir waren tatsächlich über die Jahreswende da. Und da ist ja immer das Neujahrsspringen in Garmisch. Wir haben, glaube ich, die Quali besucht, weil es dafür noch Karten gab. Haben wir uns mal angeguckt, wie die sich da den Hang runterstürzen. Das ist also wirklich krank. Aber was ich auf dem Instagram-Account gesehen habe, ist, die trainieren da unten in dem, auf der Auslauffläche von dieser Schanze.
Oh, okay.
Das wird also offenbar im Sommer
ja
als Sportfläche benutzt. Also wer mal an historischer Stelle Frisbee trainieren will, der sollte mal einen Blick nach Garmisch-Partenkirchen wagen und vielleicht sogar mal da zum Training gehen. Dann kann man nämlich direkt unterhalb der Garmisch-Partenkirchener Skisprungschanze trainieren.
Skisprungschanz. Oh, ich erinnere mich an die Thundercats aus Gründen. Aber ja, da haben wir das südlichste Team, nördlichste Team.
Sie sind immer noch bei Flensburg. Aber gibt's Neues oder was?
Nee, aber es gibt ein Team oder zumindest wird es bei Roter Stern Flensburg, dem alternativen Sportverein, seit 2009 angeboten. Das, was ich die ganze Zeit im Kopf hatte, Flammenwerfer Flensburg oder sowas, war irgendein Spaßteam, das sich zusammengegründet hatte für Kong Wollmer.
Okay.
Also es war nicht das eigentliche Team da aus Flensburg. Aber das ist immer noch heißer Favorit für das nördlichste Team.
Ja. Also, da kommt ja auch nichts mehr. Also nee. was sollen hinter nördlich Flensburg von Flensburg noch kommen? Das kann ja nur irgendein Dorfteam sein oder so. Naja, okay. Warte mal. lass mich lügen, das hier ist eingenordet, diese Karte. Es gibt noch eine etwas größere Stadt namens Süderlügum. Naja, nee, Stadt ist keine Stadt, ist ein Dorf. Also falls jemand in Süderlügum noch ein Frisbee-Team gründen würde.
Ja.
Nein, ach, vielleicht ist es auch Arvinloft. Also es gibt noch ein paar Möglichkeiten, aber die großen Städte sind erschöpft da oben.
Ja. Was haben wir noch? Kicktipp.
Ja.
Es wurde wieder ein Kicktipp-Spiel aufgesetzt. Wir packen den Link in die Shownotes für die World Games.
Oh.
Mit jede Menge Untergruppen, die du dann sortieren kannst, indem du innerhalb deines Vereins quasi eine Tipprunde hast oder deiner Freundesgruppe oder nur eins gegen eins.
Ja, so wie beim Stadtradeln.
Ja, quasi wie so beim Stadtradeln, nur halt Kicktipp für die World Games im Flying Disc Disziplin.
Ja, wenn ihr Bock auf Wetten habt, sei euch der Kicktipp-Link für die World Games Flying Disc, heißt es ja da,
ja,
ans Herz gelegt.
Ist ja noch ein bisschen hin, ne?
Ja, ein bisschen. 9 Tage oder so.
Was? Ja. Stimmt, wir haben ja schon Ende Juli.
Ah.
Die Folge kommt raus am 1. August.
Ja.
Stimmt, wir sind ja schon im August in dieser Folge.
Das World Games Team, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ging zwischenzeitlich mal der Frisbee-Sportverband YouTube-Kanal auf Live.
Ja.
Hat in Karlsruhe so eine Abschlussspiele, wo sie quasi sich selber geteilt haben in 2 Teams,
aha,
gespielt. Ich habe keine Ahnung, wird wahrscheinlich im Zusammenhang mit irgendwie Sponsorenkram oder so gewesen sein.
Ja.
Da gab es auf jeden Fall mal ein kurzes Trainingsspiel, was man live sehen konnte.
Ah, okay. Ich glaube, das hat während der EMUG stattgefunden.
Ja, ich glaube ja.
Deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Ah ja, check. Ja, dann habe ich Olli noch getroffen.
Olli Foto.
Der anscheinend ein schickes Porträtfoto gemacht hat von mir, das ich gar nicht mitbekommen habe, das du mir erst geschickt hast.
Ja. Vielen Dank, Olli. Ich hab Kim sein, ich würde mal sagen, 3-Tage-Bart oder so auf dem Foto gelobt.
Ich glaube, an der Stelle waren es 10.
Ja.
Oder 2 Wochen.
Bei Menschen mit normalem Bartwuchs sagt man da 3-Tage-Bart zu. Ja. Und bei Menschen wie uns sind es dann halt 3+X.
3+X-Tage-Bart. Ich weiß nicht, was noch in unseren Nachrichten aufgetaucht. Meine Family, die mich supportet hat,
ja,
für die EMUG. Super,
ja,
nett. Ich glaube, auch ein Bild von meiner Schwester, wie sie mit meiner Nichte den Livestream geguckt hat und mir die Daumen gedrückt hat.
Die Familie geht schnell zusammen.
Auch super nett. Dann hat noch der DFV-Pokal-Mix stattgefunden. Und da unsere Folge so voll ist, behandeln wir das jetzt hier kurz in 2 Sätzen.
Ja, fand statt.
Ja, 10 Teams.
10 Teams, ein bisschen weniger als eigentlich Platz gehabt hätten. Ist ja auf 16 eigentlich angelegt, aber ja, offenbar haben wir auch schon bei den letzten Malen drüber gesprochen. Hat der Pokal so ein bisschen Legitimität und vielleicht auch Attraktivität verloren.
Ja.
Deswegen ein paar weniger Teams, aber dennoch hohes Niveau und man konnte es auch live über den Frisbee-Sportverband YouTube-Kanal verfolgen. Es gab einen Stream aus München und es gab ein Finale aus München mit 2 Teams. Einem Team aus München und einem Team aus Unterföhringen.
Ja.
Quasi Derby,
ja.
Ja. Am Ende die Tiefseetaucher, ich glaube, 2. Mal in Folge, oder?
Ja.
2. Mal Pokal in Folge.
Ich verstehe immer noch nicht ganz die Regeln vom Pokal, denn die Goldfingers sind Vorletzter geworden mit 0 Siegen und diverse Teams, die dieses Team besiegt haben, sind hinter denen gelandet. Also ich verstehe die Zulosung des Brackets dann nicht. Also ich ralle diese Regelung nicht vom Pokal.
Lass
das Seeding, erste, zweite Runde, ich bin total undurchsichtig.
Lass uns damit nicht anfangen.
Naja.
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich irgendwo auf der Webseite vom DFV
eine, die das erklärt.
Eine Präsentation als PDF,
okay,
die das erklärt.
Freuen wir uns doch einfach auf den nächsten Pokal.
Falls es den nochmal gibt.
Falls es nochmal einen Pokal gibt. Ich meine,
aber
der Frauenpokal hat nie stattgefunden,
ja,
so wie ich das in Erinnerung habe. Der DFV-Pokal Open hängt gerade in den Seilen, weil zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgesagt, aber aus meiner Erfahrung gehe ich mal davon aus, er wird abgesagt werden. Gibt es irgendwie große Interessenbekundung? Ich glaube nicht, weil warum? Die Open-Saison ist vorbei, das ist mitten in der Mix-Saison und die noch Open spielen, sind auf europäischen Turnieren unterwegs.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Anmeldezahlen sind.
Ja.
Aber ja, man muss sich halt überlegen, was man damit macht, ehrlich gesagt. Weil es gibt keine EUCF-Spots mehr da zu erspielen.
Ja.
Gerade für die Saison, die am Anfang des Jahres stattfindet, kann man jetzt auch nicht sagen, na okay, da gibt es ein kleines Vorbereitungsturnier, was jetzt für den Mixpokal durchaus möglich wäre, wenn man sich da überhaupt qualifiziert hat.
Ja.
Aber für Open ist es einfach eine Saisonverlängerung zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht auch viele schon wieder Mixed engagieren. Also muss man mal drüber nachdenken.
Und das Blöde ist jetzt, dass es genau halt umgekehrt ist in den anderen Jahren, wo es dann halt andersrum ist und der Pokal auch wieder getauscht ist.
Naja, es ist immer für die späte Saison, kann man es als Vorbereitungsturnier nutzen.
Ja.
Für die frühe Saison ist es eine Saisonverlängerung.
Ja, genau. Tja, mal sehen, wie lang oder was damit gemacht wird.
Danke, EOF.
Ja. Stalling 3.
Wurf der Woche. Stalling 3, unsere Kategorie, bei der wir uns mit den Würfen der Woche oder im Speziellen dem einen Wurf der Woche beschäftigen. Wir haben schon unzählige Würfe besprochen.
Und
alles.
Diesen Begriff auch sehr weit gedehnt.
Und und als es langsam knapp wurde mit den Würfen, haben wir angefangen, das auch zu dehnen. Und dieser Tradition möchte ich heute mal wieder nachkommen.
Ich bin gespannt.
Und möchte mit dir über den Notwurf reden.
Der Notwurf?
Ja.
Ah, sehr schön.
Was ist im Ultimate ein Notwurf? Das ist ein Wurf, den man wirft, wenn man in Bedrängnis ist. Wann ist man beim Ultimate in Bedrängnis, Kim?
Bei Stall 8.
Oh, da ist man schon ziemlich, ziemlich in Bedrängnis. Genau, mir am Wochenende tatsächlich passiert bei der DM. Ich habe mich ewig nicht entscheiden können, was ich jetzt mache. Dann war ich hoch angezählt und als er dann Stalling, also als er 8 gesagt hat, da dachte ich, okay, jetzt werfe ich das mal los. Und was macht man da bei einem Wurf, wo man effektiv nicht wirklich direkt jemanden anspielt?
Du wirfst in die Endzone.
Du wirfst erstens in die Endzone und zweitens, du wirfst den auch so, dass Leute, die damit erstmal nicht rechnen, die Möglichkeit haben zu reagieren.
Ja.
Nämlich zumindest irgendwie so, dass er ein bisschen Airtime hat, damit die Leute gucken können, ach du Scheiße, da hinten soll ich jetzt also hinrennen, weil der Typ sich ewig nicht entscheiden konnte und dann irgend so eine Hail Mary rausballert. Ja, wurde mir auch ein Stallout gecallt.
Ich habe ihn gefangen übrigens.
Ja, ich weiß.
Und für mich war es kein Notwurf.
Ja,
ich habe den erwartet.
Ich habe dich ja direkt angespielt.
Ja, aber bin halt einen Cut gegangen, dachte, okay, der wirft da nicht tief, dann mache ich den 7-Cut und gehe in die andere Ecke der Endzone. Ja, ich wusste nicht, dass du so weit angezählt warst schon.
Das war schon.
Und mein Gegenspieler hat sich auch kaputt gelacht, als der Wurf kam, weil er schon aufgehört hat zu spielen, nicht weil er den Stallout gehört hat, sondern weil er den Wurf auf Leben und Tod nicht erwartet hat.
Oh.
Ich bin einfach meine Strecke abgelaufen, dachte, ja, der wird den Roundwurf oder einen Hammer da in die Ecke werfen, wenn er mich im Fokus hat. Und dann kam er ja auch, war perfekt auf mich angespielt. Schade, dass es ein Stallout war.
Ja, aber also ich habe danach auch nochmal mit dem Spieler gesprochen und also wir waren uns beide einig, dass wir uns sicher waren, dass er mich ausgezählt hätte und ich, dass ich noch bevor er 10 gesagt hat oder angefangen hat, 10 zu sagen, den Wurf aus meiner Hand hatte. In meiner Erinnerung war es quasi so ein, ach du Scheiße, ist 8. Dann habe ich einen Ausfallschritt nach rechts gemacht und habe diese Round-Rückhand geworfen.
Ja.
Und er meinte, er hat mich dann schon ausgezählt.
Ja.
Aber wir haben danach nochmal ganz entspannt gequatscht, alles easy. Wir waren beide da noch zufrieden, dadurch, dass es wirklich zeitlich sehr, sehr ein knappes Ding war, dass wir das einfach zurückgehen lassen haben.
Jo, ich fand's lustig, weil mein Gegenspieler Möhre hatte sich kaputt gelacht, dass er noch kam und er schon aufgehört hat, das zu spielen.
Ja.
Ja, aber Notwürfe ist auch sowas, was man auch Anfängern immer beibringt, ne? So, wenn du merkst, du kriegst keine freie Person, also ist meistens muss man es Anfängern nicht beibringen, weil die werfen bei 1 oder 2 die
Scheibe weg.
Die werfen
bei 3 den Notwurf, ja.
Ja, aber wenn du dann schon mal jemanden hast, der länger gespielt hat und du ihm sagen musst, okay, aber wenn wirklich der Punkt ist, es kommt keiner frei, du findest keine Option, hakt das Ding in die gegnerische Endzone. Lieber da verlieren, als 2 Meter vor deiner eigenen Endzone ausgezählt werden.
See.
Ja.
Ja, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Der Notwurf.
Der Notwurf. Bin ein bisschen stolz, dass mir der eingefallen ist.
Ja, hatten wir noch nicht, ne? Da fand ich, es wird immer enger. Aber gefällt mir. Was denn dein persönlicher Lieblingsnotwurf? Einfach Vorhand, Rückhand, Hack oder ein anderer?
Da diese Notwürfe in der Regel zeitlich sehr knapp erfolgen müssen,
ja,
habe ich nicht wirklich einen Lieblingswurf. Ehrlich gesagt komme ich gar nicht so oft in diese Bedrängnis.
Okay.
Aber wenn, dann dit was schnell verfügbar ist.
Okay.
Also ich glaube, da muss man einfach dit nehmen, was gerade da ist. Ansonsten ist der Stallout relativ deutlich. Wenn du erst ausholst, irgendwie zum Hammer oder so und dann hast du noch in der Hand.
Tatsächlich ist es bei mir der Hammer. Das ist mein Notnagel. Diese Saison sehr häufig einfach auf Kenny geworfen.
Ja.
So, okay, ja, ist nicht frei, keiner ist frei, okay, bei 8. Na gut, Hammer auf die Breakseite, irgendwer holt den schon.
Mhm.
Und das ist meistens mein Notwurf, weil es für mich der natürlichste Wurf ist. Wie so ein Schlagball, wie man oder ein Handball geworfen.
Ja. Naja, du bist ja auch relativ groß.
Ja, genau, und es kann den keiner blocken und in der Regel rechnet da niemand mit, weil ich den dann irgendwie nur einmal oder zweimal pro Spiel überhaupt benutze. Aber die sind gut und mein Notnagel.
Der Nothammer.
Ja, der Nothammer. If you have a hammer, every problem is a nail.
Mhm. Hammer time.
Hammer time.
Stalling 4.
Ja. Kim.
Hi.
Alle sind gespannt. Wir haben es ja groß angekündigt. Du warst auf Reise, muss man mal sagen.
Ich war in Skandinavien.
Skandinaviens. Du hast sogar noch mal einen kleinen Umweg über Dänemark gemacht. Ich nehme das jetzt mal ein bisschen vorweg, dass wir vielleicht schneller zu den wichtigen Sachen kommen.
Meinetwegen. Dann muss ich nicht meine Odyssee mit der deutschen und dänischen Eisenbahn.
Doch, aber lass mich das für dich machen.
Okay.
Kim hat mir die Gnade erwiesen, mich so ein bisschen up to date zu halten, als er in Schweden und Dänemark war und hat mich mit ein paar kleineren Sprachnachrichten versorgt. Seine erste Sprachnachricht war sehr Kim-esk, einen so 5 Minuten Deutsche Bahn-Rant,
ja,
der aber diesmal ausgedehnt wurde auf die dänische Bahn.
Ausgedehnt.
Ausgedehnt auf die schwedische Staatsbahn ist das, glaube ich, oder?
Ja.
Dänische. Ah, nee.
Dänische.
Die offenbar einen Zug im Einsatz hatten, der keine Toiletten hatte. Dann musste Kim sehr lange am Bahnhof warten, bis alle, die dringend ihr Geschäft verrichten mussten, auf irgendeinem so Dorfbahnhof mitten im Nirgendwo in Schleswig-Holstein,
ja,
quasi dort auf den 2 verfügbaren Toiletten gemacht hatten. Ja. Anschließend ist er dann aber doch noch relativ pünktlich angekommen. Zwischendurch gab es noch ein bisschen Schienenersatzverkehr, wie das immer bei so einem Bahnrand ist. Auf jeden Fall hast du dann noch 1-2 Tage in Kopenhagen verbracht. Wie hat's dir da gefallen?
War sehr schön. Ich hatte so eine App und Mietfahrräder, die überall in der Stadt verteilt waren. Und in Kopenhagen Fahrradfahren ist der Hammer.
Ja.
Dann habe ich in Kopenhagen gebadet, weil die Dutzende Freibäder im Hafen haben und das Wasser ist super. Also jeder Städteplaner muss mal eine Reise nach Kopenhagen machen und sich das da ansehen.
Ja, das kann ich nur unterschreiben. Kopenhagen, Top-Fahrradinfrastruktur und auch eigentlich eine sehr schöne Stadt, aber sehr teuer.
Auf jeden Fall. Also wir haben meine Kumpels in Lund gesagt, wenn du in Kopenhagen lebst, musst du auch dänisches Geld verdienen.
Ja.
Das ist echt dürr da. Alles Mögliche. Ich war einmal essen, habe ich den ganzen Tag nichts gegessen, habe mich dumm und dämlich bezahlt für eine kleine Lasagne mit einem Getränk.
Ja, du hast deswegen bist nicht allzu lange verweilt in Kopenhagen und hast dich dann über die Öresundbrücke auf den Weg nach Schweden in deine nächste skandinavische Station gemacht. Weiß nicht, hast du in Malmö diese berühmte Skulptur mit dem Revolver, der vorne diesen Knoten drin hat? Die steht direkt am Bahnhof?
Ich war nicht in
Bist nicht ausgestiegen?
Nee.
Ah, gleich durchgefahren.
Aber die Skulptur stand auch in Lund vorm Kunstmuseum.
Ah, recht?
Ja, also aber ein kleines Modell davon.
Okay. Naja, schön. Dann hast du die trotzdem gesehen und hast dich auf den Weg gemacht zu deinem ersten Nationalteam-Einsatz deines Lebens.
Ja, mit den alten Säcken, zu denen ich mich jetzt seit letztem Jahr zählen durfte. Da habe ich ja die Weltmeisterschaft noch ausgelassen, aber dieses Mal durfte ich Europameisterschaft mit dem Germany Open Masters Team spielen. Und es war toll. Es war eins geile Zeit, wie unser Teammotto war. Aber diesmal war es eins geile Zeit again. Also für mich war es ja das erste Mal eins geile Zeit. Aber hat Bock gemacht. Schlussendlich sind wir als Vierter rausgegangen. Ein bisschen schade war, So Potenzial für die dritte wäre drin gewesen. Mhm. Aber das Turnier selber, die vier Tage da, fünf Tage, wenn man die erste Veranstaltung noch mitnimmt, war toll. Auch ziemlich K.O. danach, aber mein Körper hat gehalten. Ich bin persönlich sehr zufrieden mit mir, so mit meiner Leistung. Ich glaube nur zwei Throwaways, kein Drop. Statistik irgendwie auf dem sechsten Platz gelandet. Innerhalb unseres Teams, auch trotz D-Line. Jede Menge Assists und Goals gab. Aber ich bin super happy. Hatte echt richtig viele coole Spiele.
Für euch ging es quasi im Halbfinale raus gegen?
Frankreich.
Die waren stark, oder?
Die waren gut. Die waren richtig gut.
Wie war es gegen Mbay Vogel?
Das musst du Kenny fragen. Der hat den.
War sein Matchup?
Hat ihn versucht aufzuhalten.
Ach, das ist auch eine Legende, der Typ, oder?
Ah, unfassbar, dass der noch spielt und mit einer Energie und Elan auf dem Feld. War beeindruckend, ja.
2015 waren wir live dabei bei der Europameisterschaft in. Was auch Dänemark, oder?
Das war in Kopenhagen.
Ja, in Kopenhagen. Als er seiner damaligen Freundin den Heiratsantrag gemacht hat.
Ah, so.
Ja, bei der Siegerehrung.
Oh, putzig.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob das noch auf irgendeinem Stream drauf ist.
Keine Ahnung.
Weiß nicht, ob die gestreamt wurde.
Nicht gesehen.
Ja, genau. Dann hattet ihr noch das Spiel um Platz 3. Mhm,
gegen Finnland.
Und die habt ihr schon einmal geschlagen im ersten Spiel, ne?
Richtig, die haben wir im Pool geschlagen am Freitag und am Sonntag im Spiel Platz 3 leider nicht. Defense hatte nicht mehr so den Zugriff, wie wir sie am Freitag noch hatten, auch wenn wir den am Freitag erst in der zweiten Halbzeit geschafft haben. So in der ersten Halbzeit haben wir irgendwie 2 oder 3 Turns geholt und davon keinen verwandelt. Aber dann in der zweiten Halbzeit immer mal wieder ein Turn und dann am Ende 2 oder 3 zum Break verwandelt, sodass wir das Poolspiel 15-12 gewonnen haben.
War das nicht am Donnerstag?
Nee, das war Freitag.
Ja?
Okay. Ja, ziemlich sicher. Dann im Spiel um Platz 3 war die Defense auch wieder erste Halbzeit nicht gut genug, da groß Turns zu produzieren. Und in der zweiten Halbzeit, als wir die Turns hatten, haben wir auch jede Menge Chancen liegen gelassen. Die Offense hat sehr viel weggeschmissen oder wir hatten irgendwie 4 Drops in der Endzone, zum Teil unbedrängt. Und Finnland hatte auf der anderen Seite eine Sahne an dem Tag. Die haben irgendwie halt, wie gesagt, nur 3 Turns in der Offense geworfen und in der Endzone irgendwie jede zweite Scheibe nochmal mit Glück gerettet oder waren doch noch dran, obwohl die eigentlich weg war.
Ja.
Es war deren Tag. Und die haben, naja, zu Recht gewonnen, sagen wir so. Die sind Dritter geworden, das war okay. Aber ja, deren Offense 2 Turns oder 3 Turns in 15 Punkten ist schon eine gute Leistung. Das ist ein gutes Niveau gewesen, auch in der Open Division.
Ja, ich mache jetzt immer so richtige Sportreportage. Wie hat sich das angefühlt, wenn die Medaille, in dem Moment, als die Medaille so zum Greifen nah war und sie euch dann von Finnland entrissen wurde? Wie war die Stimmung danach im Team?
Ja, alle hatten Bock. Wie die Stimmung danach im Team war eigentlich gefasst, würde ich sagen. Wir sind ja alle gestandene Spieler, die schon alle mal ein Finale verloren haben oder sonst was. Ne? Natürlich jede Menge Leute auch hart angefressen, aber niemand war irgendwie bitter oder sowas. Waren alle nur so leicht enttäuscht dann und dann war man froh, okay, wir sind Vierter geworden, wir sind fertig, wir haben alle unser Bestes gegeben und hatten eine geile Zeit. Das war einfach auch ein schönes Turnier da.
Eins geile Zeit, auch ohne Medaille.
Auch ohne Medaille. Das war okay.
Okay. Ich frage jetzt mal für die Nationalcoaches der zukünftigen Masters-Mannschaft. Wie sind die Ambitionen so? Kommt ja vielleicht irgendwann nochmal eine Weltmeisterschaft?
Ja, die Sache ist halt erst in 3 Jahren wieder, ne? 2028 ist das nächste Masters-Event auf Nationalmannschaftsebene. Dann bin ich 37 oder 36, je nachdem, wann das Event ist. Und dann kommen halt auch jede Menge neue Leute nach, die 33 sind. Heißt, ich müsste mich fit halten dafür. Ich darf keine großen Verletzungen haben, die mich irgendwie weit zurückwerfen oder fit rauswerfen. Halten.
Du kannst dich ja dann wieder fit machen. Ja, aber ja, verletzungsfrei ist wahrscheinlich eine gute Voraussetzung. Ja.
Und dann, wo man ist, wie viel man Zeit man hat. Ne? So auch im Team selbst sagen ja auch viele, man weiß nie, was in den nächsten 3 Jahren sind. So 2, 3 Leute denken über Kinder nach und solche Sachen. So, also es ist auf jeden Fall eine Ambition, wäre geil, wenn ich das nochmal schaffen würde. Wir gucken mal, was in 3 Jahren ist. So weit will ich gar nicht denken.
Erstmal. Okay. Naja. Ich lass mir da überraschen, sag mal so.
Ja.
Dann waren noch ein paar andere deutsche Teams da. Es gab in allen 3 Divisionen, Deutschland übrigens, glaube ich, als einziges. Alle 5 Divisionen. Deutschland als einziges Team mit Beteiligung in allen Divisionen.
Stimmt, ja. jetzt wo du es sagst.
Gab es noch ein paar andere Teams? Gab es da zwischendurch Kontakt? Habt ihr so ein bisschen voneinander mitgekriegt, wie es gerade läuft? Oder wartet eher so, lief so parallel, aber man hatte keine Zeit?
Nee, das ging eigentlich ganz gut oder halbwegs gut. Du konntest immer mal ein paar Spiele von anderen Teams sehen. Ich habe von dem Mixteam diverse Spiele gesehen. Ich habe von dem Frauenteams, dem WUM Master Team, habe ich 2 Spiele, glaube ich, sehen können. Von den Grandmasters habe ich so ein Spiel halb im Vorübergehen sehen können, aber von den Great Grandmasters leider gar nicht. Das war so ein bisschen zu wenig. Also von mir, also was heißt von mir? Das hat irgendwie zeitlich und örtlich nie irgendwie hingehauen.
Ey, war das nicht alles an einem Ort oder gab es da noch woanders was?
Es ist alles an einem Ort gewesen, aber die Felder waren zum Teil weit auseinander, so 5 bis 10 Minuten Fußweg. Und wenn du dann, oh, ich muss dahin, dann wieder zurück und Warm-up etc. ist ein bisschen viel dann gewesen. Die Frauen und zum Teil das Mixteam waren dann auch öfter mal bei unseren Spielen, haben supported. Insbesondere die Frauen, das Masters-Team der Frauen war immer sehr lautstark. Und das Frauen- und das Masters-Open-Team hat dann irgendwie das Mixteam öfter mal unterstützt, als sie Halbfinale gespielt haben oder ihr kleines Finale.
Ja, jetzt teaserst du es quasi schon vorweg. Dann lass uns da gleich mal gucken. In der Mixed-Division schafft Deutschland eigentlich eine etwas durchwachsene Poolphase. 2 Niederlagen bei 4 Siegen und schafft es aber ins Halbfinale. Da geht's aber leider raus gegen Belgien. Ich glaube, die haben sich, keine Ahnung, die müssen sich irgendwie 3 oder 4 Mal diese Saison getroffen haben. In Gent haben die, glaube ich, 2 Mal gegen Belgien
gespielt. 5 Mal, oder?
Ja, 5 Mal.
Aha.
Also quasi der Gegner der Saison.
Ja.
Und im Halbfinale, obwohl, ich habe jetzt nicht den direkten Überblick, aber lass mich lügen, in Gent haben sie einmal gegen Belgien gewonnen und einmal gegen Belgien verloren, glaube ich.
Mhm.
Was bei den anderen Turnieren war, weiß ich nicht. Im Halbfinale sollte dann nicht sein. Belgien gewinnt mit 15-13. Knappes Spiel und damit blieb dem Mixteam genau das gleiche Schicksal wie euch, nämlich dem Spiel um die Bronzemedaille gegen Großbritannien. Und die haben es aber geschafft.
So wie auch alle anderen deutschen Teams, die Bronzemedaillenspiele hatten. Aber ja, reib's rein. Die haben es aber geschafft.
Es war nicht böse gemeint, aber die haben es geschafft.
Ja.
Und Nille fängt den letzten Punkt.
Ja.
15-11 und damit Bronze für die deutschen MixerInnen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, nach langer, langer Vorbereitungsphase.
Ja, tatsächlich. Und einhergehend der Spirit Award.
Ja, stimmt. Das war auch noch stark.
Ja. Masters haben wir mit dir schon gesprochen. Gucken wir vielleicht nochmal auf die Frauen. Das deutsche Frauenteam.
Ja, das hat leider ihr Viertelfinale verloren.
Das Pre-Semi haben die verloren.
Pre-Semi.
Auch gegen Finnland.
Mhm,
das ist so ein bisschen krass, oder? Also Finnland ist so eine Nation, die einem im Ultimate irgendwie lange nicht mehr untergekommen ist. Vor allem, weil die auch zwischendurch, glaube ich, die WFDF-Turniere so ein bisschen boykottiert hatten, weil die sich, mit dem nationalen Verband und dem Weltverband so ein bisschen überworfen hatten. Jetzt sind sie wieder da und surprise, surprise, die sind eigentlich stark. Also gerade jetzt im Masters-Bereich, das sind natürlich die alten Generationen, die man auch noch, ich sag mal, von so Frisbee-DVDs kennt. Da war ja Finnland und Schweden noch deutlich präsenter als heutzutage. Die sind offenbar, da gab es offenbar ein paar, die dran geblieben sind. Ich weiß nicht, der gesagt hat, so, die haben da irgendwie 90% der finnischen Ultimate-Szene in dem Alter aufs Feld gebracht?
Nee, das war Norwegen.
Also stimmt, das war Norwegen.
Wir haben ja gegen Norwegen gespielt. Und Norwegens Open-Team war so ziemlich 10% der norwegischen Ultimate-Community und alle, die in dem Alter spielen dürften, was schon beeindruckend war.
Stark.
Unter anderem auch Ricarda Kreuter aus Deutschland, die jetzt seit längerem in Norwegen lebt. Und ich habe auch, ich habe ein Shirt getradet von Norwegen, lustigerweise.
Oh, er hat es dabei.
Und ich habe es dabei.
Ihr könnt es jetzt alle nicht sehen, aber er hat es dabei.
Und das ist super nice.
Es ist ein Trikot mit weißem Körper und einem blauen rechten kurzen Ärmel und einem roten linken kurzen Ärmel. Könnte auch Frankreich sein, aber es steht für Norwegen und das weiße Trikot fadet nach unten mit so grünen Strichen aus und dann sieht man noch so
grünen Strichen. Florian,
das sind die Nordlichter, ja.
Ja.
Entschuldigung. Die Nordlichter, die über den Bergen Norwegens, über den Fjorden Norwegens leuchten.
Das war ganz lustig. Wir haben dann beim Mixfinale da gesessen, neben den Norwegern, die uns auch, ich glaube, im Spiel um Platz 3 angefeuert haben. Und die haben im Laufe dieses Finals quasi gesamtes deutsches Team ausgetradet. Und da sind jetzt 2, 3 Spieler, die haben das gesamte Ding, den gesamten Trikotsatz, Hose, Trikots, hell, dunkel, die könnten bei Deutschland spielen.
Alles rübergegangen. Alles rübergegangen. Einmal Trikotsatz tauschen, bitte.
Einmal Trikotsatz getauscht, ja. Sehr, sehr lustig.
Ja, jetzt sind wir quasi ein bisschen abgeschwiffen. Deutschland, wie gesagt, im Pre-Semi in der Frauendivision raus, holt dann aber danach jedes Spiel gegen die Schweiz im unteren Halbfinale 15-8, gegen Belgien 15-11 und damit steht am Ende der 5. Platz zu Buche.
Ja.
Willst du uns noch kurz was über die Grand und Great Grandmasters, nur der Vollständigkeit halber?
Ja, der Vollständigkeit halber. In den Grandmasters haben die Deutschen auch den 3. Platz gemacht.
Und ich glaube, die haben auch Spirit gewonnen, ne?
Die haben auch den Spirit gewonnen, ja. Und in der Great Grandmasters Division ebenfalls der 3. Platz und Spirit 2.
Nach, Achtung, Achtung, Italien. Altersmilde.
Altersmilde.
Italienische Altersmilde. Herzlichen Glückwunsch, Italien.
Ja.
11,2. Unerreichte Höhen seit Jahren.
Unerreichte Höhen, ja.
Kannst du vielleicht nochmal jetzt um diese Lund-Sache bei den alten Menschen einmal abzurunden?
Ja.
Was war dein Moment des Turniers?
Mein Moment des Turniers.
Also ich weiß, da gibt es wahrscheinlich jetzt ganz viele, die nah beieinander sind, aber nimm uns mal kurz mit zu einem persönlichen Moment.
Ja. Wir haben immer nach den Spielen so einen Rambock gewählt, das ist quasi so MVP für irgendeine Aktion während des Spiels.
Ach, das sollte dieses Vieh da sein, oder was?
Ja, das sollte das Vieh sein.
Ah, okay, jetzt verstehe ich das erstmal.
Ja, das war so ein Insider-Ding fürs Team, unser Motto und
okay,
worum sie uns gedreht haben. Ein Highlight war so Sachen, die sich so organisch ergeben haben, wie 1, 2 Cheers, die wir dann nicht vorher ausprobiert haben und sich dann ergeben haben und dann vom gesamten Team getragen wurde, weil es dumm und lustig war und wir alle da auf einer Wellenlänge waren. Für mich persönlich, mein Highlight war, glaube ich, der Catch gegen Irland, als ich rückwärts springend einen Knife gefangen habe und den noch reingetoat habe. Das war, ich stand da so im Poach, habe gerufen Poach und Matze wirft einen Knife über 3, 4, 5 Iren rüber. Hintere Endzone-Linie, ich springe hoch, hol den noch mit dem Knife und nutze meine Körperlänge, um den noch irgendwie reinzutun.
Mhm.
So wie ich es häufiger mache. Oder auch in Lüneburg gemacht habe am Wochenende.
Tatsächlich, das sind so, wenn man so Turniere in der Retrospektive betrachtet, immer so 1, 2 Plays, die dann so im Kopf haften bleiben. Also manchmal sind die sehr schmerzhaft, diese Momente.
Ja.
Und manchmal sind es aber auch großartige Momente, von denen man auch nochmal, aus denen man nochmal viel ziehen kann, ne?
Ja, ja. Ansonsten, was das Turnier eigentlich auch so geil gemacht hat, für mich, neben dem Spielfeld war es halt auch super angenehm. So, meine Zimmerbuddies waren cool mit Lennart und Max. Die Teamchemie hat gestimmt. So, du konntest immer mit irgendeiner anderen Gruppe abhängen und wir haben da mal auf dem Bahnhofsvorplatz rumgehangen. Entweder haben wir uns da Essen geholt und haben dann da rumgesessen und uns über den Tag unterhalten, über alles Mögliche, über Ultimate, über Privates oder...
Das so im Masters-Bereich nochmal so sein, wie man früher als Jugendlicher war, auf dem Bahnhofsvorplatz abgammeln.
Vorplatz rumgekornert, das war echt sehr lustig. Dann die Leichtigkeit, die dieses Team trotzdem hatte, trotz kompetitivem Ernstes, den wir hatten, wenn wir auf dem Spielfeld standen, wenn wir unser Warm-up begonnen haben, diesen Schalter umzulegen. Das war so einfach mit diesem Team und es hat immer so Bock gemacht, danach auch wieder zurück in den Blödel-Modus zurückzufallen. Beispielsweise Lennart und ich sind ins Freibad gegangen, ins Schwimmbad gegangen, weil wir irgendwie 3 Stunden Zeit hatten bis zur Öffnungsfeier und haben da in der Sauna gesessen und an so einer Kletterwand und dann Rutschen runtergerutscht. Einfach weil, ja gut, was sollen wir denn machen? Wir haben die Stadt jetzt schon gesehen. Irgendwie müssen wir die Zeit tot kriegen. In der Sauna sitzen, das ist auch cool. Dann waren wir super entspannt zur Eröffnungsfeier gekommen, während alle anderen da so ein bisschen im Regen gewartet haben. Aber so schlimm war der Regen dann doch nicht.
Ja, es wurde ja dann noch besser, ne?
Ja, es wurde dann besser. Wir hatten jeden Tag 28 Grad und Sonnenschein. Ich habe meine Reise-Sonnencreme leer gemacht, was normalerweise nicht so passiert.
Das ist ja auch immer... Vielen Dank dafür, diese weiße Basecap getragen. Da konnte ich dich immer gut erkennen.
Ja, weil das schwarze Basecap viel zu heiß gewesen wäre. Dafür habe ich es gekauft, damit ich passend zu weiß, weil wir eigentlich nur in weiß gespielt haben, bis auf das kleine Finale, passend zu dem Trikot eine weiße Mütze hatte.
Ja, aber es war kein Germany Basecap, oder?
Doch.
Wirklich?
GR stand da drauf.
Ah, okay.
Ja, wenn schon, denn schon, ne?
Ja, Chemie.
Ja. Ja, ich überlege gerade, was mir noch so zu Lund einfallen würde. Die Organisation vor Ort war toll.
Ja?
Ja, war gut gemacht. Die EOF benutzt jetzt auch Bula.
Ja, habe ich auch gesehen.
Und war gut für alles Mögliche.
Ja, tatsächlich auch das Live-Scoring hat mir gut gefallen. Also selbst wenn die Spiele nicht auf den WEO-Camp-Feldern, nenne ich es mal, weil so richtig unter Streaming-Feld will ich das noch nicht bezeichnen, zu sehen waren, dann konnte man trotzdem mitfiebern so ein bisschen. Und das finde ich eigentlich, das ist so eine einfache Sache, die Leute, die zu Hause sind, noch so ein bisschen mitzunehmen. Wenn man das nicht schafft, quasi, okay, die haben ja auch ein Livestreaming gehabt, aber wenn es halt keine andere Möglichkeit gibt, das würde ich mir irgendwie mehr wünschen.
Ja, das stimmt. Dafür brauchst du aber dann auch die Volunteers,
ja,
die das machen,
ja,
und dafür Zeit in Angriff nehmen. War ganz cool, wir hatten unsere eigene Team-Volunteerin, Dice aus Bonn, deren Geschichte ich jetzt kenne zu den Spitznamen, nicht ihren Vornamen. Top gemacht, Kim. Hast du echt gut recherchiert.
Willst du uns die Geschichte jetzt wenigstens erzählen, oder?
Ja, weil sie irgendwie im Austausch ja in England einen Beutel mit 200 Würfeln mit sich rumgeschleppt hatte für vermutlich Rollenspiel oder sowas.
Mhm.
Und dann brauchte sie einen Spitznamen, weil keiner ihren deutschen Namen aussprechen konnte. Und dann hat man sie Dice genannt.
Ich glaube, es gibt Schlimmere.
Ja.
Und Dice, was hat die für euch gemacht?
Die war unsere Team-Volunteerin. Sie hat jedes Spiel von uns gescored. Sich um euer Kram für unser Team gekümmert. Wenn wir noch irgendwas machen mussten, hat auch manchmal Wasser geholt, was so eigentlich überhaupt nicht ihre Aufgabe war, aber aus Nettigkeit trotzdem gemacht.
Ja, wenn man so einen persönlichen Volunteer-Job hat, ja, dann entwickelt man ja auch so eine bestimmte Beziehung, ne?
Ja.
Wie heißt dieses Syndrom?
Stockholm-Syndrom.
Das Stockholm-Syndrom.
Die passen zu Skandinavien.
Ja. Als Gefangene von Team Deutschland Open.
Masters.
Masters hat sie ein Stockholm-Syndrom entwickelt.
Oh, ja. Und noch ein Ding. Ich habe jetzt dieses Trikot hier. Fällt mir gerade ein. Das habe ich gegen mein einziges rotes Shirt getauscht. Und es war ein Running Gag geworden in dem Masters-Team, dass ich der Depp bin, der nie sein rotes Shirt dabei hat. Und jetzt habe ich nicht mal mehr ein rotes Shirt.
Also Spenden sind gern gesehen an der Stelle.
Ich muss, es gibt eine Nachbestellung. Sonst kann ich mir jahrelang noch was anhören, dass ich wieder mein Shirt nicht dabei habe.
Rot.
Ja.
Früher haben wir beim Training immer gesagt, Rot ist keine Farbe, komm damit nicht zum Training.
Grün ist keine Farbe, Rot und Grün.
Zum Training.
Ja, Rot und Grün sind keine Farben. Ich wollte noch ein grünes Shirt haben, aber die Iren haben mich hängen lassen. Ich war vermutlich zu spät zum Traden.
So. Liam Grant.
Ich habe gegen Liam Grant gespielt. Zweimal dieses Jahr. Den müssten wir mal einladen zum Podcasten für nächstes Jahr zu EMUG.
Ja, aber der hat ja zu tun jetzt. Der muss ja jetzt die WM organisieren.
Ja, deswegen, dass wir ihn zur WM mal interviewen und dann kann ich ihm vorwerfen, dass ich immer noch kein Irland-Trikot habe, obwohl Interesse bestand.
Ich habe auch immer noch kein Alti-TV-Shirt, was ich mal bei deren Tippspiel gewonnen habe.
Oh.
Weil ich hatte die dann, glaube ich, mit dem, ich weiß gar nicht, mit welchem Account ich die da angeschrieben hatte, hatte ich nochmal gefragt, könnt ihr mir mal jetzt hier das Shirt schicken? Und dann meinten die bloß, wenn wir etwas mehr kooperieren. Und ich glaube, es ging auch irgendwie um Kommentatoren-Schnickschnack. Wo ich dachte, ich habe das doch gewonnen, ihr Pisser. Na gut.
Scheint nicht gut genug geworden.
Nee. Ich hatte sogar, als wir in Wroclaw das Ding gemacht haben, das Finale kommentiert haben mit Jinx,
ja,
hatte ich die auch nochmal gefragt, aber
hatten sie keinen Star.
Hatten sie keine da.
Tja.
Ich komme nicht mehr in mein altes TV-Shirt. Das würde ich tatsächlich tragen, als langjähriger Patreon und eigentlich auch altes TV-Fan.
Ja, ich hab tatsächlich Felix, liebe Grüße von Felix noch. Den habe ich.
Frag ihn das nächste Mal bitte mal nach meinem Alti-TV-T-Shirt.
Von Felix und von Nemo, die ich beide, in deren Gespräch ich gecrashed bin, auf der Party. Die haben sich so ein bisschen abseits hingesetzt.
Sich wie, die beiden haben sich unter... Mhm. Ach so, die wollten hier wahrscheinlich ja, Business machen.
Die haben Business gemacht und ich habe mich hingesetzt, einfach nur Hallo gesagt und kurz das Gespräch gestört.
Ach, wie so ein richtiger Creep.
Ja, war mir ein bisschen unangenehm.
Hallo.
Aber hat sich dann erledigt, zwei, drei Smalltalk-Sprüche später und dann habe ich mich wieder entfernt und die konnten noch stundenlang Politik machen, habe ich es genannt.
Okay.
Ohne mich, ohne dass die Presse zuhört.
Die Presse. Ja, aber das bringt uns vielleicht nochmal zu einem Thema, nämlich der Stream-Abdeckung über diese VO-Cams.
Ja.
Da gab es auch zwischendurch, ich glaube bei Facebook oder so, eine Diskussion darüber, ob man denn nicht beim EOF Erstattung für das bezahlte Geld kriegen könne, ob der schlechten Qualität.
War so schlimm, ja.
Naja, du hast halt die VO-Cams. Manchmal funktionieren die besser, manchmal funktionieren die schlechter, aber ja, die haben halt echt das Problem, dass die Leute, die sich an der Sideline warm machen oder, ja, keine Ahnung, allein die Möglichkeit, zwischen den Punkten mal auch eine Line zu fokussieren und zu gucken, wer jetzt als nächstes spielt, das gibt's halt halt nicht, weil die Kamera, gerade wenn keine Action auf dem Spielfeld davor ist, irgendwas mitnimmt, was dann auch irgendwann nervt. Also ich habe echt viele Streams geguckt, zugegebenermaßen war es ganz gut, dass in den meisten Fällen der Score stimmt hat, so dass du auch zwischendurch mal einschalten konntest, ohne komplett ahnungslos von dem Spiel zu sein, was du dir da gerade anguckst.
Ja.
Aber qualitativ hatte ich alles mögliche, echt schlechte Qualität, Stream-Abrisse, so dass man so ein Pixelspiel geguckt hat und dann noch ohne Kommentar.
Ja.
Das hat jetzt nicht so richtig viel Spaß gemacht, diese Streams zu gucken, aber es war immerhin eine Möglichkeit, überhaupt zu gucken. Das ist wahrscheinlich dann so die EOF-Argumentation. Aber ich würde mir schon wünschen, vielleicht mehr auf Qualität statt auf Quantität zu gehen, weil ich muss eigentlich nicht alle Spiele gucken, wenn man so ausgewählte Spiele gucken kann, dafür aber mit Replays und Kommentar und unterschiedlichen Kameraperspektiven und so, dann würde das mein Entertainment-Geschmack auf jeden Fall eher treffen als diese AI-Cams.
Ja, ja.
Ich habe jetzt einfach mal das in den Äther gesprochen. Und ich meine, wenn die beiden sich unterhalten haben, vielleicht gibt's ja da wieder eine stärkere Kooperation.
Ich meinte auch so, ich will nicht zuhören, aber ich bin schon interessiert am Resultat.
Ja, dann freuen wir uns darauf, vielleicht demnächst überrascht zu werden, wenn dann irgendwie so eine Kooperation, falls es die wieder geben sollte, announced wird.
Ja.
Ich würde mich freuen.
Jo, ich auch. Da war das Turnier vorbei und ich bin erst Montagabend zurückgeflogen. Heißt, ich hatte noch Zeit, mir die Jugendlichen und den Jugendsummit anzuschauen.
Ja, als es 47-11 Kölsch-Wasser verdunstet war, kamen die Jugendlichen.
Hä?
Ja, wegen so einem alten Herrenparfüm.
Ach so. Nee.
Nee.
Ich lass das mal so im Raum stehen.
Lass das mal im Raum stehen.
Alter Herr.
Ich darf das ja sagen.
Ja. Nee, ich habe mir die Jugendlichen angeguckt und es war wie, wenn du dir einen Stream anguckst und dann auf anderthalbfache Geschwindigkeit gedrückt hast, wenn du vorher eine Woche lang alte Leute hast, Ultimate spielen sehen. Plötzlich war alles dynamisch, die Leute waren schnell und oh, die konnten werfen und hin und her, die sind gerannt übers Feld. Faszinierend.
Und gesprungen ganz viel.
Und gesprungen. Jede Aktion ist jemand irgendwo hinterher gesprungen. Es war beeindruckend.
Ja.
Ohne Rücksicht auf Verlust. Naja.
Vielleicht nochmal kurzer Background. Direkt im Anschluss an die EMUG fand in Lund das Youth Summit statt. Das ist ein internationales Jugendturnier in unterschiedlichsten Divisionen gewesen. Es gab Open, Mixed, Frauen und ich glaube irgendein SchülerInnen-Turnier war da auch noch, weil da gab es irgendwie noch eine U12-Division oder so.
Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Die da teilweise noch mit aufgefloppt ist. Also eine Mischung aus Nationen, Nationalteams und Clubteams, die sich da in Schweden getroffen haben und ja einfach mal gespielt haben in der Zeit, in der ja vermeintlich viele Nationen auch die großen Sommerferien haben. Sprich, gute Möglichkeit, um mal ein bisschen Austausch in auch über den Sport im Jugendbereich zu machen.
Ja.
Tatsächlich gab es auch eine ganze Menge Beteiligung von Jugendlichen aus Potsdam. Ich bin sehr froh. Ich zähle mal ganz kurz durch. Ich glaube, fünf SpielerInnen aus Potsdam in Lund beim Youth Summit in unterschiedlichen Teams.
Korrekt.
Nämlich im Open-Bereich, im Frauen-Mädchen-Bereich und beim International Pickup Team, was es auch noch gab.
Richtig.
Ja, da haben wir unsere Tochter hin entsandt und sie war sehr begeistert. Sie hatte wohl sehr viel Spaß und der Austausch zwischen den Jugendlichen war wohl richtig cool.
Stell ich mir so vor. Ich war stiller Beobachter. Hier und da mit ein, zwei Coaches gesprochen. Ein, zwei Jugendliche haben meine Stimme erkannt, wie vorhin schon angemerkt. Und dann stand ich da im Regenschirm. Denn die Jugendlichen hatten das Pech, das schlechte Wetter abzubekommen, nachdem wir da eine Woche Sonnenschein hatten.
Ja, so ist das in Nordeuropa. Vielleicht nur ganz kurz Ergebnisse. Germany 1 in der Open Division verpasst leider die Bronzemedaille im Universe. Verlieren 11-12 gegen Frankreich 1. Germany 2 fliegt schon im Viertelfinale raus, schaffen es dann am Ende auf den 7. Platz und mit dabei auch die Lufos Clubteam.
Ja.
Die haben den 8. sich geholt in der Open Division. In der Frauendivision das deutsche Team Halbfinale 12-3 gegen Belgien. Und dann leider Finale verloren gegen Frankreich, auch im Universe, 8-7, 7-8. Ja. Aber starke Silbermedaille.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch spielen sehen, sah gut aus.
Ja, im Mixbereich gab es auch noch ein bisschen Jugendbeteiligung aus Deutschland, nämlich die Lions waren da. Am Ende treffen sie auf die Moskitos und die Moskitos schlagen die Lions mit 11-8, holen sich damit die Bronzemedaille und schubsen die Lions vom Treppchen.
Ja, U14, ne? Du brauchst da schon so Competition?
Ich weiß, kann man drüber diskutieren, aber weißt du, allein der Austausch und ja, die Möglichkeit mal, genau, ein Ferienlager mit Sporthintergrund zu machen.
Ja.
Und also kann ja eigentlich nichts Besseres sein.
Ja, warum nicht?
Ist doch geil.
Ja.
Ich find's toll.
Ja, der Youth Summit ist so ein Ding, dass sie aus dem Boden gestampft haben, weil es diesen Übergang von U14 zu U17 mit diesem Dreijahresrhythmus immer ein Jahrgang hinten runterfällt, der dann, wenn du diesen Schritt gehst,
der dann schon zu alt ist, ja.
Der dann schon zu alt ist für die nächste Nationalmannschaft. Und finde ich eigentlich ganz nette Idee, den Kids dann noch sowas zu bieten, sowas Großes.
Ja, ich stimme dir da vollkommen zu.
Und auch beeindruckend, das Level, auf dem die spielen, die Kids, die Jugendlichen da. Und es ist schön zu sehen, weil vor 10 Jahren hättest du dir das nicht vorstellen können, was da für ein Riesen-Event rausgebaut wurde und was da jetzt stattgefunden hat.
Naja.
Oder?
Es gab ja auch die European Youth Ultimate Championships schon vor sehr langer Zeit hier, wo man hier noch so Bilder von oder Videos von Holger Beutenmüller als Stippi kennt.
Ach ja,
stimmt. Da gab es auch schon richtig fette Dinger. Aber es fand halt dieses Jahr mal in Schweden statt.
Ja.
Gab internationale Beteiligung und ja, ich glaube, es war ein geiles Ding.
Ja, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe und behaupte das Gegenteil.
Das ist okay. So, wollen wir mal diesen unglaublich langen Stall hier abschließen?
Müssen wir, sonst kommen wir nicht vorwärts.
Ja, es geht weiter. Wir verabschieden uns aus Schweden und schreiten voran.
Stalling 5. Perlen der Wurfpost.
Mittwoch, der 12. September 2012, 6.40 Uhr morgens. Software zur Berechnung von Head-Turnieren. Hallo Frisbee-Spieler und vor allem Turnierorganisatoren. Ich habe meine momentane Freizeit, ja, Kreuzbandriss auf dem Vierferkel, dazu genutzt, eine Software fertigzustellen, die einem das Zusammenstellen der Teams für Head-Turniere erleichtert. Man kann Spielerlisten eingeben oder importieren, die Name, Skill, Heimatteam und Größe enthalten müssen. Und die Software berechnet eine optimale Verteilung in die angegebene Anzahl von Teams. Dabei ist fertig relativ. Die Software ist höchstens als Beta zu werten. Wer sie dennoch ausprobieren will, kann sie bei mir erfragen. Einfach antworten. Kleine Einschränkung, leider habe ich die Software in C++ geschrieben, weswegen sie momentan nur unter Windows mit .NET Framework verwendbar ist. Schreibt mir doch bitte auch, falls Interesse an Versionen für andere Betriebssysteme besteht. Bei genug Interesse werde ich die Software in Java umschreiben. Grüße, Corbo. PS, die Software ist garantiert virenfrei. Ich habe sie selber geschrieben. Wer sich den Quellcode anschauen will, kann auch diesen von mir bekommen.
Stalling 6. Kreatives Schreiben.
Wunderbar, kreatives Schreiben. Auch wieder von Micha. Und solange ich da gefüttert werde mit Ideen, muss ich selber nicht kreativ werden. Von daher, here we go. Let it rip, habe ich es mal genannt. Er hat vorgeschlagen, anstelle eines Flips ein Beyblade-Duell in der Frisbee-Scheibe stattfinden zu lassen.
Ein was denn Ding?
Ein Beyblade-Duell. Das ist vielleicht nicht mehr deine Generation, aber zu meiner Generation gab es diese kleinen Kampfkreisel aus Plastik,
aha,
die du mit so einer Startfunktion in eine Arena geschmissen hast und dann sind die so immer gegeneinander gedotzt, bis einer davon umfiel und der andere sich nur gedreht hatte und der hat dann gewonnen. Und sagt dir nichts, Beyblade?
Nee, vielleicht ist das so ein Ost-West-Ding.
Nee, glaube ich nicht. Ich zeig dir mal ein Bild davon.
Also ich verstehe schon, was ein Kreisel ist. Wir hatten einen Brummkreisel.
Nee, das war so, das war mit einem Anime und jede Menge so, nee. Merch-Kram zum Verkaufen.
Da bin ich vielleicht einfach raus.
Hier, guck dir mal an. So krass sahen die Viecher aus. Full Metal Beyblade.
Full Metal?
Ja.
Also man muss quasi auch in Deckung gehen, wenn man die Teile aufruppt.
So sahen die Dinger aus. Das war der Anime dazu. Nee, sagt dir nichts.
Hab ich noch nie gesehen, sowas.
Okay, das ist da, exakt da ist der Generationenunterschied zwischen uns beiden.
Quatsch.
Doch, sag das nicht so.
Das ist so ein Nerd-Scheiß.
Nee, das sind 8 Jahre. Für mich war das als Kind, als Jugendlicher cool. Da war ich.
Ja, wie alt warst du da, als du damit gespielt hast?
12, 13, du warst da 21.
Ja.
So, da dich wird das ein Scheißdreck interessiert haben. Für mich war das auch cool.
Okay. Und die Scheibe soll dann quasi die Arena bilden, wo sich diese Kampfkreise miteinander duellieren.
Exakt das.
Wo hat man das normalerweise gemacht?
In einer speziell dafür verkauften Arena.
Oh Gott.
Und da sich die nicht jeder leisten konnte oder leisten wollte, haben wir das meistens auch.
Oh Gott, das ist auch ein Lifehack auch
auf
noch.
Auf Tischtennisplatten oder auf Tischen gemacht.
Ja, okay.
Oder einfach so auf dem Boden.
Okay, wie viele Zehen sind dabei verloren gegangen?
Gute Frage. Es gibt eine lustige Geschichte, als wir die Originaldinger uns noch nicht leisten konnten, war ich bei meinem Kumpel Jörg und wir haben uns Beyblades aus Lego gebaut und die waren einfach 10-mal so groß. Weil
wie sagt man denn auf Deutsch dazu?
Kampfkreisel? Keine Ahnung.
Kampfkreisel, okay.
Beyblade ist halt dieser geschützte Name.
Ah, okay.
Und diese Beyblade-Dinger waren halt so groß wie diese Packung oder hier deine
Kopfhörer-Box.
Und dann haben wir die Brummkreisel da, diese Kampfkreisel aus Lego gebaut, weil wir uns die Dinger nicht leisten konnten im Original. Und die waren dann ungefähr so groß.
Wie eine Milchpackung?
Wie eine Milchpackung und so breit. Und die haben was gewogen. Und wir haben dann in der Küche von Jörgs Familie damit gespielt und unten die Verschalung an den Küchenwänden und an der Küche zerstört, weil die halt da immer wieder reingeknallt sind. Ja, und sich halt gegenseitig diese Lego-Teile zerfetzt haben.
Ja.
Das sind nur meine Erinnerungen an Beyblades.
Okay.
War eine kurze Phase, glaube ich, so 1 oder 2 Jahre maximal.
Ja, nice.
Ja, das könnte
falls
man dann
du so ein Ding nochmal auftreibst, können wir gerne ein Beyblade-Duell in einer Frisbee-Scheibe machen.
Genau, und das dann als Entscheidung für den Flip.
Okay, dann müssen wir jetzt also zusätzlich zu den Cleats und den Sportunterhosen und der Kopflampe und dem Handtuch auch noch Beyblades einpacken, damit wir definieren können, wer jetzt hier mit welcher Farbe spielt oder von wo mit Offense oder Defense anfängt.
Exakt. Ich meine, das ist jetzt nicht die beste der kreativen Scheibenideen, die wir je hatten.
Nee, ich finde die tatsächlich eigentlich gar nicht schlecht. Die Sache ist, das wäre jetzt was quasi, um in dieser Beyblade-Community für Aufruhr zu sorgen, die sich dann nicht mehr die teuren Arenen kaufen müssen, sondern einfach eine geile Frisbee-Scheibe.
Können eine 4.0 nehmen oder irgendwie andere, die halt langsam ausgemustert werden.
Ja. Aber danke. Jetzt weiß ich endlich, was das ist. Falls mich jemand mal darauf anquatscht, dann bin ich wenigstens nicht komplett ahnungslos. Ja. Let it rip in diesem Sinne.
Let it rip.
Stalling 7.
Kim.
Hi.
Am Wochenende, am vergangenen, war es soweit. Die ersten Saisons für dieses Jahr wurden beendet, nämlich die Open und die Frauensaison.
Ei, Open und Frauen, vorbei.
Game.
Zumindest auf nationaler
Ebene. Game over. Und damit ist auch klar, wer sich für die WUK 2026 in Limerick qualifiziert hat. Auch das. Wollen wir da oben anfangen oder wollen wir erstmal von unserem persönlichen Wochenende berichten?
Oh ja, dann berichte mal.
Ja, Kim und ich, wir haben beide Spielwochenenden der zweiten Liga Nord in der Open Division bestritten. Kim hat sich am ersten Wochenende in Kiel ein bisschen am Oberschenkel verletzt, aber hat sich dann quasi noch ein bisschen geschont, weil ja die Europameisterschaft vor der Tür stand, von der wir ja gerade ausführlich gehört haben.
Richtig.
Aber jetzt am Wochenende haben wir quasi die Saison zusammen abgeschlossen, sind dafür das zweite Mal in Folge, hat es zusammen mit der zweiten Liga Nord der Frauen stattgefunden, nach Lüneburg gefahren, ins schöne Lüneburg, kann man sagen. Ja, wir hatten nach einem schwierigen ersten Wochenende, nachdem hatten wir ja schon eine Folge, da haben wir nicht ein Wort darüber verloren, was auch okay ist, aber ich glaube jetzt zum Saisonabschluss gar nicht so schlecht, das nochmal Revue passieren zu lassen. Wir hatten ein schwieriges erstes Wochenende, konnten kein Spiel für uns entscheiden, hatten aber eigentlich auch ein paar gute Spiele dabei, zum Beispiel ein Universe-Spiel gegen den späteren Liga-Gewinner, nämlich Köln. Aber am ersten Wochenende haben uns so ein bisschen die Beine gefehlt und jetzt in Lüneburg war das große Ziel, die Klasse zu halten. Wobei eine Sache uns schon so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Es gab nämlich zwischen erstem und zweitem Wochenende eine Teamabsage in der zweiten Liga Nord, beziehungsweise sogar in beiden Divisionen. Die Family hat sich's nicht nehmen lassen und hat ihren Spot in der Mixdivision beim Windmill wahrgenommen und hat dafür quasi das zweite Liga-Wochenende, das zweite Spielwochenende abgesagt.
Ja.
Ein bisschen schade, dass man sich das nicht im Vorfeld überlegt hat. Da hätten ja durchaus Teams auch nachrutschen können. Zumindest im Open-Bereich.
Ja.
Das ist so ein bisschen, naja.
Oh ja.
Ja, es hat ein kleines Geschmäckle, würde ich sagen.
Ein Geschmäckle, ja.
Es hat ein kleines Geschmäckle. An der Stelle herzlichen Glückwunsch an die Family zum 34. Platz in der Mixdivision beim Windmill.
Ist das letzter oder?
Nee, ich glaube, waren noch drei dahinter oder,
ach so.
Oder ich weiß ja, nicht
gut.
Genau.
Gut, dann lief das doch.
Ja, ich sag ja, herzlichen Glückwunsch.
Was?
Es war sehr schön in Lüneburg.
Ja, Lüneburg, ja. Schöne Stadt.
Ja. Auch gute Sportanlage, muss man sagen.
Auch das.
Also ja. Selten so gut gepflegt Plätze gesehen. Ein bisschen schade, dass es quasi verhältnismäßig feucht war und demzufolge man viel Zeit damit zugebracht hat, den Schlamm und den Rasen aus seinen Stollenschuhen rauszukratzen. Aber wenn wir uns vielleicht gleich noch über die erste Liga Open unterhalten, das war nochmal ein ganz anderes Niveau im Sinne von feucht.
Ja, ja. Also das Wetter war gut in Lüneburg.
Das Wetter war tatsächlich gut. Jetzt können wir es ja quasi sagen, wir haben es auch geschafft, die Klasse zu halten. Wir hatten zusätzlich, wir sind quasi auf Platz 6 gelandet, waren quasi der letzte Platz, der...
Gerade so auf Platz 6 gelandet.
Gerade so auf Platz 6 gelandet, aber wir konnten uns quasi aus eigener Kraft noch... Ja, halten. Aber es ging nur um Punkte. Wir waren quasi im direkten Vergleich mit
den Holsteiner Cocks.
Den Holsteiner Cocks. Wir hatten aber dieses Jahr auch das große Glück, dass aus der ersten Liga nur ein Nord-Team absteigt und nicht zwei oder drei. Und dass in dem Sinne auch nur ein Team aus der zweiten Liga nach unten geht. Und mit der Absage von Düsseldorf, von der Family, war das dann die Family. Es war eine schwierige Saison, muss ich sagen. Wir waren, wie gesagt, so ein bisschen geplagt von chronischem Spielermangel. Haben nicht nur bei einem Spiel auch einfach gemerkt, dass so ein bisschen die Beine fehlen. Dann war es auch so ein bisschen durchzogen davon, dass die Juniors, die wir jetzt am zweiten Spielwochenende dabei hatten, nicht beim ersten Spielwochenende dabei sein konnten, wo wir die gut gebraucht hätten. Dann wäre es vielleicht auch noch ganz anders ausgegangen. Und dann haben uns auch ein paar Stammkräfte gefehlt. Ne? Nille hat sich so ein bisschen geschont für seinen Auftritt bei der Europameisterschaft in der Mixdivision. Wir haben so ein paar Spieler verloren, die rausgefallen sind. wie das so ist für so ein, ich sag mal, das ist das alltägliche Frisbee-Leben eines kleinen Frisbee-Teams aktuell.
Ja.
Die großen Teams, da sind sie alle und dann muss man gucken, wie viel Spielzeit die eine oder andere Person so kriegt und die kleinen Teams kränkeln an chronischem Mangel.
Ja, bisschen schade. Ja. Aber nun gut, jetzt sind wir klasse gehalten, schauen, was das nächste Jahr bringt.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Was wird?
Ja, was wird denn sein, wenn das so weitergeht? Denn das ist jetzt das zweite Jahr in Folge. Und hör mal gut zu, nachdem wir unser Katastrophenjahr hatten in der ersten Liga, in dem 3 Nordteams abgestiegen sind, ist jetzt das zweite Jahr in Folge, in dem 3 Südteams abgestiegen sind und ein Nordteam. Die erste Liga wird nördlicher dadurch.
Ja.
Und die zweite Liga Süd wird...
Zu Recht?
Wird härter.
Ich meine, guck dir alleine an, wir hatten, wenn wir jetzt mal in die andere, ja, wenn wir jetzt mal quasi in die erste Liga hochgucken,
ja,
haben wir mit Air Support Rammstein ein Team, wo wir letztes Jahr gesagt haben, da sind wir mal sehr gespannt, wie die sich da oben in der ersten Liga machen. Die sind einmal schön wieder nach unten durchgereicht worden und zwar mit Anlauf. Aber in der zweiten Liga Süd ist halt so wenig los,
ja,
da offenbar die Competition nicht so hart ist wie in der zweiten Liga Nord. Und ja, dann ist es ja die logische Folge davon, ne? Wenn in der zweiten Liga Nord viel Leistung schon ist, dann ist es auch eine gute Vorbereitung für die Teams, die da nach oben gehen. Das sind dieses Jahr Köln, die Liga gewinnen, und Hard to Fish aus Hamburg, das Finale im Universe 15-14 verlieren, die aber dann beide nächstes Jahr in der ersten Liga spielen, wo ich mal sagen würde, das sind Teams, die können durchaus die Klasse halten auch mal.
Das stimmt. Jetzt haben wir in der zweiten Liga Süd 3 Absteiger. Tübingen, Wolpertinger und Paradisco. Wolpertinger letztes Jahr noch aus der ersten Liga runter abgestiegen und werden jetzt weiter nach unten durchgereicht. Wir hatten ja den Witz abbekommen, dass wir das Grandmasters Ultimate Club Potsdam sind.
Hey.
Großer Witz, nachdem die Easy East Coast gegen uns verloren hat. Fand ich aber beeindruckend. Also ist so die Wolpertinger, die jetzt halt weiter runtergereicht werden. Ne? Aber waren die nicht auch mal? Ach nee, die haben sich nur in der Masters-Division umbenannt. Ne?
Ja.
Ja, stimmt, das war das. Abgestiegen sind Air Support, Rammstein, Hax, Ultimate Club Berlin, Sturm und Drang 1, also Frankfurt am Main, auch Aufsteiger aus dem letzten Jahr, zusammen mit Air Support und die Landtagnamen.
Ja.
Und ich schimpf mich Cassandra, wenn ich es nicht gesagt habe, vorher gesagt habe.
Ja. Das Krasse ist ja, wir haben ja so ein bisschen für alle, die vielleicht die Folge nicht gehört haben oder vielleicht schon ausgeschaltet haben in dem Moment. Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, dass sich die Heidis so ein bisschen auch bei den Lahntal-Knaben bedient haben mit dem Ziel, sich für die WUK nächstes Jahr zu qualifizieren.
Ja.
Und Kim hat auch schon vorausgesagt, dass es da möglicherweise im Viertelfinale schon Tränen geben könnte. Und ohne jetzt vor Ort gewesen zu sein in Nürnberg, möglicherweise gab es Tränen, nämlich bei den Heidis, die ihr Viertelfinale knapp im Universe gegen Frank N. verlieren. 14-15.
Puh. Tja. Nu, ist es so. Jetzt sind sie auf dem 5. Platz am Ende gelandet.
Ja, also untenrum dann einfach alles gewonnen. Beziehungsweise das letzte Spiel wurde nicht ausgespielt.
Genau, das erklärt die 16-16 im Scoreboard.
Ja.
Die Felder sind gesperrt worden, des Regenwegens. Auf dem 5. Platz heißt, da müssen ein paar Teams absagen, damit sie den Spot bekommen.
Ja, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Also 5. Platz, das ist durch die Nummer, weil Deutschland hat laut aktuellem Stand 2 Spots in der Open Division.
Ja.
Mit eventueller Option, man weiß es nicht, man kann nur hoffen auf vielleicht einen 3., aber das ist eigentlich auch schon unwahrscheinlich.
Ja, und selbst wenn.
Und dann wären da quasi noch Frank N.
Und Hartfisch.
Und Hartfisch dazwischen, die sich quasi im Duell um Bronze getroffen haben, mit dem besseren Ende für Frank N. 15-12.
Ja.
Da bin ich mir eigentlich sicher, die würden den Spot auch annehmen.
Denke ich auch.
Also Limerick ist jetzt nicht so weit entfernt, dass man sagen könnte, ja, klappt irgendwie nicht.
Nee, das sieht machbar aus, ne?
Ja, ich glaube auch. Um das jetzt auch gleich mal mitzudenken, wir haben ein Finale gesehen, was tatsächlich echt spannend war.
Tatsächlich, ja.
Eine Wiederholung der letztjährigen Finals, wieder mit dem besseren Ausgang für Berlin, obwohl im Vergleich zum Vorjahresfinale Wall City gegen Batskit dieses Mal so ein kleines retardierendes Moment mit dabei war, weil nach anfänglicher Wall City-Dominanz Batskit nochmal einen Gang hochgeschalten hat und eine krasse Aufholjagd gestartet hat, die am Ende aber leider nicht von Erfolg gekrönt war. Die waren nochmal in Führung gegangen, nachdem City die erste Halbzeit, lass mich lügen, sehr hoch gewonnen hat. Das war, lass es 8 irgendwas gewesen sein.
Ja, 8-6 oder sowas. Oder 8-5.
Also es war schon eine deutliche Führung. Berlin hat die nochmal hergeschenkt. Skit ist nochmal rangekommen. Und in einem finalen Kraftakt am Ende hat es Wall City tatsächlich geschafft, nochmal 2 Breaks zum Ende zu holen und damit die Meisterschaft zum 4. Mal in Folge zu holen.
Der 4-Peat.
Der 4-Peat. Wie viele Peats gibt's noch? Peat ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Wer das nämlich verfolgt hat,
ja,
der wird festgestellt haben, dass es einen Stream aus Nürnberg gab, trotz der widrigen Bedingungen mit dem ganzen Regen, den es da gab. Also ich kann mich an das Halbfinale erinnern, wo ich nach unserem letzten Spiel in Lüneburg mal reingeschaut habe. Und da sah das apokalyptisch aus. Also die Kameras, klar, wenn die so viel oder auch so weit eingestellt sind, dann neigen die auch dazu, das nochmal zu übertreiben. Aber es hat geschifft wie aus Eimern. Richtig krasser Regen. Und ich war ehrlich gesagt froh, dass wir in Lüneburg waren und das da einigermaßen erträglich war, als ich diese Bilder gesehen habe. Und wer das, wie gesagt, verfolgt hat, der wird festgestellt haben, dass es auch mal wieder einen richtig guten Kommentar gab. Also viele der Kommentars der letzten Zeit waren gut, aber ich fand Pete, liebe Grüße, das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe öfter mal laut gelacht und geschmunzelt und war von der erfrischenden Audiospur wirklich sehr angetan.
Ja, ich war auch. Ich habe leider keinen Stream mit Kommentar verfolgen können, weil wir auf der Rückfahrt habe ich quasi den Kommentar selber gemacht. Wir haben das auf meinem Mobiltelefon eingeklemmt in der Kopfstütze vom Fahrer gesehen, das Finale, und ich habe quasi den Live-Kommentar dazu gesprochen, damit der Fahrer nicht gucken musste und trotzdem live dabei war.
Ja, das ist ein netter Service von dir als Mitfahrer.
Selbstverständlich. Apropos Streamingdienst und Kommentatoren in Nürnberg, wir packen auch nochmal den Spendenlink in die Shownotes, denn das Ganze ist ja so halbwegs von der Community selbst finanziert. Mit dem Material, das wir besorgen müssen, die Kamera, die jetzt ordentlich gelitten hat.
Ja, ich weiß nicht, ob die nochmal zum Leben erweckt wird oder ob es die Kamera war, die dann am Ende den Geist aufgegeben hat, oder unten diese Fernbedienung, weil die Person, die diese Kamera bedient hat, die geschwenkt hat und gezoomt hat, die stand wohl im Regen. Und deswegen vermute ich, dass die Fernbedienung dieser Kamera dann vielleicht auch so ein bisschen Wasser abbekommen hat. Und dann.
Ach so, ja.
Auf jeden Fall gibt es Bedarf, wenn ihr den Stream verfolgt habt und euch das vielleicht, ob der guten Produktion sogar den ein oder anderen Euro wert ist. Wir packen euch den Spendenlink nochmal in die Shownotes. Lasst gerne ein paar Euros da. Es gibt ja dieses Jahr wahrscheinlich noch das ein oder andere Turnierchen, was produziert werden könnte, vorausgesetzt, die Leute bleiben nicht auf ihren Kosten sitzen.
Richtig. Ja, die erste Liga, ne? Open würde ich damit mal abhaken, oder?
Ja.
Haben wir
ausgiebig besprochen.
Hartfisch kann man vielleicht noch erwähnen, die haben München geschlagen in einem packenden Viertelfinale, das habe ich noch live gesehen im Wirtshaus in Lüneburg.
Wahnsinn. Ich hab's auch mit ein paar anderen Hamburgern draußen gesehen.
Ach so, ja, okay. Wir waren drinnen im Haus, haben es auf einem großen Livestream-Bildschirm gesehen. Das war schon ganz lustig mit anzusehen.
Ja.
Ein Hin und Her.
Auch im Universe verliert Hamburg nochmal die Scheibe aus der Offense, kriegt sie aber wieder und macht dann am Ende den Punkt. Und ja, die Freude in Lüneburg war überschwänglich.
Ja. Glückwunsch auch zum Aufstieg zur Hartfisch 2, H2-Fisch.
H2-Fisch.
H2-Fisch. Und nochmal der Hinweis an das Streaming-Team und andere Teams, dass sie den Namen von Hartfisch doch mal bitte richtig schreiben.
Hardy, dass, Hardy, Fischi, Fischi.
Dass nicht nochmal eine E-Mail über die Wurfpost deswegen kommen muss. Kann doch echt nicht sein, Leute.
Ey, aber es ist doch fast schon ein Running Gag, oder?
Es ist fast schon ein Running Gag. Naja. Gehen wir rüber zu meiner Prediction für die erste Liga Frauen. Was habe ich gesagt? Wer gewinnt und wer nach Limerick fahren darf?
Jinx?
Jinx plus X.
Jinx plus X. Und X ist in dem Falle Zampa geworden. Die, ja, Jinx Finale 15, 10 unterliegen. Hast du Infos von dem Spiel?
Nein, gar nichts. Ich habe keine Spiele gesehen. Ich habe keine großen Infos, außer dass die Party nach dem Sieg wohl etwas lang ging.
Ja, das hat man munkelte, es gab eine lange Siegesfeier in Berlin. Man hat ja quasi selber ausgerichtet die erste Liga,
ja,
und eingeladen. Und ja, wenn man schon mal zu Hause Meisterinnen wird, dann darf man sich natürlich in Berlin nicht lumpen lassen. Es gibt wahrscheinlich auch noch genug Läden, die am Sonntag um die Uhrzeit offen haben, wo man auch vielleicht nochmal gut tanzen gehen kann. Ja, Zampal holt sich die Silbermedaille. Dann gab es noch ein Spiel um Platz 3 zwischen den Heidis und MUC. Da holen sich die Heidis die Bronzemedaille mit 15-9 gegen, ja, MUC.
Aber ist das genug, Florian, wenn wir uns hier dieses zweite Heidelberger Projekt angucken? Gab es nicht auch nur in der Frauendivision 2 Spots?
Auch in der Frauendivision gab es erstmal nur 2 Spots. Mit einer unwahrscheinlichen Möglichkeit, dass es vielleicht einen dritten gibt.
Ja.
Aber in dem Sinne könnte man sagen, dass Heidi Synergy, wie sich dieses Team, glaube ich, genannt hat, oder?
Ja.
Zumindest auf Instagram, das Ziel um einen Platz verfehlt hat. Die haben nämlich ihr Halbfinale gegen Zampel verloren. 14-15, denkbar knapp im Universe. Das war bestimmt schmerzhaft.
Das denke ich auch. Ansonsten große Überraschungen in den Top 8 finden sich nicht die Seagulls wieder. Stattdessen Bonsai und Leipzig Ultimate.
Ja.
Wo ich erwähnen muss, dass Bonsai nicht den Ruhrpott leer gekauft hat, wie wir das letztes Mal behauptet haben.
Sondern
Eigengewächse und die paar Spielerinnen, die von Dortmund und auch Aachen kamen, haben schon immer mit denen gespielt.
Okay, das ist doch gut. Warum hast du das nicht bei Errata erwähnt?
Weil mir das entfallen war und ich glaube, jetzt ist der bessere Zeitpunkt dafür gewesen.
Okay. Ja, aber ich meine, berechtigte Frage, bei einem Team, was aus der zweiten Liga hochkommt, wo 5 gegen 5 gespielt wird, dass man dann entsprechend auch für 7 gegen 7 genug SpielerInnen parat hat. Und das ist offenbar gelungen. Die haben ja quasi nach ihrer Niederlage gegen Jinx im Viertelfinale, im unteren Halbfinale und im Finale gewonnen und landen auf Platz 5. Am Ende besiegen sie noch Black Fox aus Freiburg mit 15-7. Black Fox dann entsprechend auf dem 6. Platz. Auf dem 7. Platz schafft die FT Würzburg, die Freitoner Würzburg, mit 15-6 im Spiel gegen Leipzig. Die haben zwar untenrum alles verloren, aber starkes erstes Spielwochenende gespielt. Wahrscheinlich so ein bisschen, vielleicht sogar überrascht worden, da nach oben gespielt zu sein. Und dann, ja, gab es eindeutige Ergebnisse. 15-4 gegen Zampal, 15-4 gegen Black Fox und am Ende 15-6 gegen Würzburg.
Mhm. Absteigende Teams sind Candy aus Karlsruhe, Darmstadt, AS Ludendi und Mysterious aus Tübingen, sowie Jinx Blau.
Blau.
Oder Jinx, nur Jinx.
Also kurzes Gastspiel mit 2 Teams von Jinx in der ersten Liga. Nächstes Jahr das, sagt man, Nachwuchsteam oder das zweite Team. Sagen wir, das zweite Team wieder in der zweiten Liga.
Ja, ja. Aufsteiger dafür aus der zweiten Liga Süd, Mainz und Muck, sowie aus der zweiten Liga, Muck dann mit 2 Frauen.
Muck dann mit 2. Dann haben wir Zampal, MUC 1 und MUC 2.
Ja, und AS Ludendi geht runter und Mainz kommt wieder hoch. Heißt, das ehemalige Frauenteam Mainz-Mädchen, das da aus dieser Spielergemeinschaft aus den beiden stand, tauschen jetzt immer die Spots. Und wie stelle ich mir das vor?
Das ist immer nur ein Team, was immer die erste Liga spielt.
Ja.
die steigen dann ab und dann gibt es ein Team, was immer die zweite Liga spielt und die steigen immer auf.
Ja, ja. Andere Teams, die noch aufsteigen, sind die Bono Babes.
Und die Hux.
Hux Ultimate Club Berlin, die letztes Jahr keine Frauendivision gespielt haben und davor erste Liga. Und in der zweiten Liga ziemlich deutlich über alle rübergefahren sind.
Ja.
Also mit Abstand.
Ja, da gab es keine nicht deutlichen Spiele. Selbst das Finale, was mit 10-6
hinten lagen.
Ja, was mit 10-6 eingetragen ist, ist nicht der finale Spielstand, weil das Spiel abgebrochen werden musste, weil der Platzwart den Platz gesperrt hat in Lüneburg. Ja.
Es war nicht mehr relevant für den Aufstieg, würde ich mal sagen.
Es war nicht mehr relevant. Die haben ein paar Punkte gespielt und so weiter, die ich mitbekommen habe, hat man sich dann, ob der Führung der Hux und dem allgemeinen Gefühl, dass die Hux möglicherweise das stärkere Team sind, dafür entschieden, glaube ich, dieses Ergebnis einzutragen, oder?
Ja, naja.
Wie das dann auch am Ende laufen ist, auf jeden Fall hat man sich darauf geeinigt, dass die Hux mit dem oberen Seed aus der Liga rausgehen nach
oben. Und der Berechtigung für den DFB-Pokal, Frauen.
Und der Berechtigung, nee, warte mal, die spielen die ersten beiden, glaube ich, auch, oder?
Ach so, ja, kann sein, weiß ich nicht.
Ja, ja, ich glaube, die, ja.
Ja, müsste
wir,
sein.
Wir fasern jetzt den Pokal nicht auf, ja, weil wir, non, ja.
Müsste aber so sein, ne?
Ist, ja.
In die ersten acht aus der ersten Liga und dann die zweite Liga, es gibt ja keine dritte Liga, Nord. Frauen beispielsweise oder dritte Liga, Frauen Süd gibt es nicht, also müssten das die Aufsteiger sein, ja, müsste hinkommen. Naja, Glückwunsch auch hier an der Stelle.
Spirit-Ergebnisse können wir an der Stelle nicht verkünden, weil... aber ich möchte gern mal den Wunsch äußern, ja, dass die Spirit-Ergebnisse mit aufgenommen werden, so wie das bei den internationalen Turnieren ist, dass die mit im Alti-Organizer stehen.
Das wäre schön, ja.
Das wäre richtig gut. Und vor allem wäre es auch so ein richtiges Transparenzding, weißt du? Mhm. Wir haben jetzt noch nicht mal die Spirit-Ergebnisse von unserem ersten Spielwochenende gesehen. Sprich, wir hatten wir hatten an der Stelle nicht mal die Chance, uns irgendwie einzustellen, wenn da irgendwie Feedback kommt, was man vielleicht verbessern könnte.
Ja.
Was natürlich noch viel geiler wäre, wenn du, so wie wir jetzt zum Beispiel bei der Beach-Europameisterschaft erlebt haben, wo du dann angehalten bist, in der ersten halben Stunde nach Spiel den Spirit einzureichen, ja, und du dann auch direkt, wenn du selber den Spirit abgegeben hast, Zugriff auf diese Ergebnisse hast und die entsprechenden Kommentare, so dass man wirklich auch damit was anfangen kann. Weil diese Wertung, schön und gut, wenn man am Ende sagt, hier nachträglich können wir verkünden, zwei Wochen später oder so,
ja, ihr habt Spirit gewonnen.
Spirit oder? Geht an, aber ich finde, wenn wir das wirklich leben wollen, dann brauchen wir die Ergebnisse
sofort.
Instantly.
Sofort.
Ja. Und ich würde mich übrigens auch freuen, aber ja, haben wir vorhin schon mal anklingen lassen, ist wahrscheinlich eine Frage, wie viel Volunteer-Menschen man auch zur Verfügung hat. Wenn auch da, wir haben ja eh eine Spielerinnenliste, mal die Roster und die entsprechenden Stats mit dir getrackt werden würden. Das wäre doch mal ein geiler Service.
Das wäre ein Haufen Aufwand an Personal. Für jedes Spielfeld brauchst du einen Volunteer dann.
Mindestens einen. Wahrscheinlich eher zwei.
Ja, zwei.
Ja. Ich habe jetzt mal
Wünsche. Und eine ganz andere Disziplin auch noch, was mit den Trikots und Nummerierung etc. angeht.
Das stimmt. Aber ich habe jetzt mal Wünsch dir was gespielt.
Ja,
und
darfst du zum Abschluss dieses Stalls, darfst du das nochmal. Der Rest darf sich Gedanken darüber machen, ob er das gut oder schlecht findet oder wie man damit umzugehen hat.
Oder umgehen könnte, ja. Nicht umzugehen hat.
Wunderbar. Ja, das waren die deutschen Meisterschaften in der Open und in der Single-Gender-Division Frauen. Wir schauen geblickt auf die zweite Halbzeit der Outdoor-Saison mit Mixed Division und den europäischen Finals nach den World Games.
Oh ja.
Es kommt noch eine Menge auf uns zu und wir haben erst August.
Stalling 8.
Ja, ich regel das.
Was?
Du regelst das.
Was?
Das ist mein Sport.
Wir regeln das.
Und ich weiß,
nichts wird sich besser, wenn ich bleib.
Wechsel mich aus.
Und in ein neues Spiel hinein.
Ja. Ich regel das.
Was? So, Florian.
Du regelst das.
Was? Wird nicht lange, wird ein bisschen lustig. Vielleicht bin ich einfach nur angenervt vom letzten Wochenende. Aber wie wär's denn mal mit einer Bestrafung für Out-of-Bound-Pulls?
Naja, der Breakpunkt ist ja schon die Bestrafung.
Gut. Jetzt hätte ich aber gern eine progressive Bestrafung, wenn fünf Puls hintereinander out of bounds sind oder 10 etc., dass du mal, sagen wir, wenn ein Team gegen dich out of bounds pulst und beim zweiten Mal hintereinander darfst du irgendwie 2 Meter weiter vor, bei 5 Mal hintereinander darfst du 10 Meter weiter vor, bei 10 Mal hintereinander darfst du dann halt deine 20 Meter weiter vor, heißt, du bist quasi beim gegnerischen Brickpoint. Das muss doch mal bestraft werden, wenn ein Team einfach nicht ins Feld werfen kann. Weil das behindert ja auch den Flow des Gegners schon. Ich meine, die 18 Meter, die du da gewinnst, geschenkt. Aber dadurch, dass ich mein Spiel als Offense-Team nicht starten kann, finde ich viel schlimmer.
Naja, ja, okay. Aber da, wenn es um Flow gehen soll, dann bringt dir ja der verschobene Brickpoint auch nicht besonders viel. Man könnte dann sagen, dass man am Brickpoint beginnt und dass das gegnerische Team, während wir am Brickpoint schon die Scheibe einchecken, erst aus der eigenen Endzone losrennen darf. Also dann könntest du quasi einen Flow entwickeln.
Das wäre eine richtig krasse Bestrafung.
Das wäre richtig krass, ja.
Hast du auf jeden Fall das halbe Feld verloren.
Ja.
Interessante Idee eigentlich noch. Also meine progressive Bestrafung war ein bisschen schwierig umzusetzen, weil muss ja auch irgendwie erzählen, aber das wäre eine richtig harte Bestrafung für einen versauten Pull. So nach 5 out of bounds wäre das eine gute Bestrafung.
Also ich meine, vielleicht haben wir am Wochenende bei dem einen Spiel eine, sag mal, extreme Variante erlebt.
Ja.
Obwohl kein Wind war.
Das Feld kürzer war als...
Ich glaube gar nicht, dass es so viel kürzer war.
Okay, es wirkte kürzer.
Es wirkte ein bisschen kürzer, ja. Aber hintereinander ist natürlich auch schon extrem. Also man könnte quasi OB-Pulls zählen und dann sagen, beim dritten Pull ins Aus gibt es nochmal zusätzlich zum Brickpunkt, könnte man sich dann überlegen, irgendwas anderes in die Richtung, wie wir das schon besprochen haben. Oder ein
Timeout
noch viel.
Oder sowas.
Ja, genau, das wäre auch eine krasse Bestrafung.
Ja.
Was würden uns noch für Bestrafungen einfallen? Die müssen den nächsten Punkt, dürfen sie nur mit 6 spielen. Oder
du musst deine Socken tauschen, von linken Fuß auf den rechten Fuß und rechten Fuß auf den linken Fuß.
Aber während die anderen schon losspielen dürfen.
Nee, du bist nicht auf dem Feld, das muss nie sein. Aber das unangenehme Gefühl, das muss Bestrafung genug sein. Und auch für den Puller, nicht für das gesamte Team, nur für den Puller.
Für die Person, die den Pull wirft?
Ja.
Ach so.
5 Mal ins Aus, Socken tauschen.
Ja, aber da musst du auch das eigene Team auch mal sagen, ey, lass mal jemand anders werfen oder mach mal einen Rollerpull oder keine Ahnung.
Ja. Ah ja, vielleicht spinne ich auch noch ein bisschen rum, aber ich finde irgendwann, ich weiß nicht, eigentlich, die Sache ist ja sie, wir haben ja Regel 1, du willst die Regel nicht absichtlich verletzen. Aber out of bounds werfen ist ja halt keine Regelverletzung. Aber steht da nicht irgendwie auch, du sollst dir Mühe geben?
Ich weiß nicht, ob das da steht, aber das ist ja auch so eine persönliche Anspruchssache.
Ja, warte, hatten wir nicht diese Diskussion mit dem Spiel, dass du die Scheibe nicht einfach behalten darfst, weil du dazu angehalten bist, das Spiel zu spielen und zu gewinnen und so?
Mhm.
Und ich finde, dann kann man auch sagen, wirf vernünftige Pulls ins Feld, bitte.
Ja, mit einem guten Pull kannst du ja auch Spiele Stuck erzeugen.
Ja, auf jeden Fall.
Mit einem OB-Pull vielleicht auch.
Ich würde ja noch den Unterschied machen, OB, nachdem er rausrollt und OB direkt ins Ausgeworfen.
Ja, okay.
Also wenn du out of bounds pullst und der Punkt, wo die Scheibe übers Aus geht, direkt vor deiner eigenen Endzone ist, meinetwegen. Das Geschenk nehme ich gerne an.
Bestrafung genug, ja.
Genau, das ist Bestrafung genug. Aber wenn halt 11 von 13 Puls auf der Höhe des gegnerischen Bricks rechts oder links oder kürzer ins Aus gehen, ist so ein bisschen, was soll das?
Okay. Kim hat euch jetzt offenbar auch so ein bisschen zur Aufgabe gegeben, vielleicht auch mal über Bestrafungen nachzudenken. Fallen euch noch gute Bestrafungen
beispielsweise, weshalb ich da auch nochmal drauf komme oder daran gedacht habe, als ich Training geleitet habe und wir Halbfeld gespielt haben, 5 gegen 5, die Bestrafung für Out-of-Bounds-Pull ist, du kriegst das halbe Feld. Und das ist bei einem 5 gegen 5 Halbfeld schon, hast du eigentlich schon das Spiel verloren, weil da kann ja jeder direkt in die Endzone werfen. Aber es ist ja wohl zu erwarten, dass du auf 30, 40 Metern geradeaus werfen kannst. Oder zumindest einer auf deiner Line das kann.
Zumindest dass man es versuchte.
Ja, genau. Und deswegen war dann bei mir immer die Bestrafung, wenn du auf so einem kleinen Feld nicht ins Feld werfen kannst, verlierst du das halbe Feld. Selbst wenn du nicht in die andere Endzone werfen kannst, du kannst weiter als das halbe Feld in die gegnerische Zone werfen, ins gegnerische Spielfeld werfen.
Ja. Fallen euch noch bessere Bestrafungen ein, dann schreibt uns bei Instagram.
Alles klar.
Oder, nee, schreibt uns nicht per E-Mail, schreibt uns per Instagram.
Ja. Stalling 9. Greift euch euer Popcorn.
Ja.
Es ist Movie Night.
It's Movie Night. Ich weiß nicht, ob es ein zeitlicher Zufall ist, aber in letzter Zeit gab es so ein bisschen Frisbee-Film-Festival. Zum einen kam die Ultimate Documentary Spirit of the Game raus, die das Mixed-Nationalteam zur EUC in Limerick begleitet hat, nämlich 2023, ein Jahr nach uns.
Richtig.
Und es ist anderthalb Stunden. Man kann sich den Film bei Vimeo kaufen für, lass mich lügen, 7,99 € oder für 4,99 € Stream.
Ah, okay.
Ich habe mal zugeschlagen, weil ich Interesse hatte. Es gab ja damals auch diese kontroverse Spiel im Powerpool gegen Italien.
Oh ja, ich erinnere mich. Mit dem Statement danach.
Genau, wo es am Folgetag ein Statement vom Mixteam Germany gab mit der Forderung, Davide Mori, den italienischen Coach, vom Turnier auszuschließen. Das war quasi der große Aufschrei an dem Morgen danach. Man hatte ja effektiv dieses Spiel nicht gesehen, weil es nicht gestreamt wurde.
Ja, genau.
Und hat dann bloß am nächsten Morgen diese Instagram-Story, wo quasi so ein offener Brief an den EUF formuliert wurde, gelesen und alle so,
Was ist denn jetzt passiert?
Was war denn da los? Und zu diesem Turnier wurde ja das Mixteam begleitet von einem Kamerateam, beziehungsweise Vorfeld gab es, ich sag mal, schon einzelne, wie sagt man denn, Filmtage? Wie sagt man denn?
Ja.
Filmdrehs bei den Trainingslagern und bei der Vorbereitung auf dem Windmill Tournament, wo auch dieses Filmteam dabei war, entsprechend auch so ein bisschen die Spiele mit abgefilmt hat und auch nach den Spielen zu unterschiedlichen Situationen Statements von den SpielerInnen eingeholt hat. Mhm. Ist so ein bisschen aufgemacht wie so eine klassische Netflix-Doku im Sportbereich, wenn man irgendwie nicht so krass produziert wie jetzt diese Formel-1-Dokus oder oder hier die Tour de France-Doku, so in die Richtung. Quasi mit diesem Incident. Sprich, das war das erste Mal, dass man so ein bisschen, nachdem man von hier und da so ein bisschen gehört hat, was da vorgefallen ist, hat man quasi in diesem Dokumentarfilm die Möglichkeit, das nochmal filmisch erleben zu dürfen. Weiß ich nicht, ob man das sagen kann, weil tatsächlich echt nicht so schöne Szenen sind.
Oh weia, okay, wie viel Einblick hat man denn da bekommen? Ich habe das ja nicht gesehen. Also Live-Szenen vom Spiel oder?
Ja, ja.
Oh, okay.
Ja, ja. Dieses Spiel, also die haben alle Spiele, glaube ich, begleitet und dann teilweise so ein bisschen stark zusammengeschnitten, ja, wiedergegeben. Also beim Windmill haben sie immer nur so ein paar Spielszenen und dann am Ende eine Auflistung von den jeweiligen Ergebnissen. Mhm, ja. Aber bei der Europameisterschaft wurde dieses Spiel auch mitgefilmt und das, was da vorgefallen ist, das ist auch in dieser Dokumentation zu sehen.
Aha.
Was erstmal für mich als Ultimate Nerd, Ultra, wie auch immer, ganz spannend war. Aber tatsächlich, keine Ahnung, mit diesem Filmtitel Spirit of the Game jetzt kein gutes Licht, nicht nur auf Davide wirft, sondern auch diesen Sport so ein bisschen im Zwielicht dastehen lässt. Und was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass ich am Anfang eigentlich ein geiles Konzept fand, dass man diesen Einblick mal erhalten hat, wie sich dieses Team formiert, wie es sich vorbereitet. Und dann, als diese Nummer passiert ist gegen Italien, da war quasi nur noch Ditte so.
Ja, ja, okay.
Da hat gefühlt auch, die Story so ein bisschen aufgehört.
Hm.
Also
meinst du jetzt, also das klingt für mich so wie so eine Ausnahmesituation, die halt nicht häufig in unserem Sport passiert und ja, dadurch jetzt ein zu großes,
man könnte sagen, zu große Aufmerksamkeit sehr selten sogar
bekommt, ja.
Und vor allem ist es teilweise, sind es immer dieselben Personen, ne? Mhm. Also ich meine, wir reden wieder über einen Ausfall von Davide. Ja. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, als wir das vom London Invite besprochen hat, oder war es London Invite?
Nee, U24.
Stimmt, U24.
Ja.
Dass ich eigentlich inzwischen davon genervt bin.
Ja.
Dass erstens sich da offenbar nichts tut. Und was mich noch viel mehr jetzt genervt hat, als ich diese Doku gesehen habe, dass der Innenspieler in der Nachbesprechung, in dem Spiel gab es ja auch ein Spirit Timeout, und in der Nachbesprechung meinte so, naja, sie hätten keine Kontrolle über ihn. Und das so ein bisschen in meinen Augen runtergeredet hat und meinte so, ja, tut uns leid. Wo ich mir denke so, ihr wisstet nicht erst seit gestern und jetzt, wie viel später ist es, sind wieder 3 Jahre ins Land gegangen, 2 Jahre ins Land gegangen und das hat sich nichts verändert. Also, da, keine Ahnung, sag da noch irgendwann, dann können wir auch aufhören. Dann, oder wollen wir das als Eventcharakter? Wollen wir quasi den Typen dabei zugucken, wie so ein eskalierendes Verhalten immer wieder in unserem Sport, in dem es eigentlich vermieden werden sollte, immer wieder vorkommt? Und vor allem auf so hohem Niveau, wo ich sage, wir sagen sonst immer, ja, selbst bei den Weltmeisterschaften und der Spirit of the Game, das ist das große Ding und auch da funktioniert das. Was ja auch in 95-99% der Fällen so ist. Aber dann hypen wir quasi immer wieder so eine Sachen und wie ich beim letzten Mal schon meinte, gibt ja jetzt gefühlt auch schon so eine Davide-Cam, die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, seine Emotionen oder sein überschäumendes Verhalten irgendwie einzufangen, wo ich mir denke, so, das kann es einfach nicht sein.
Ja, ist es dann das Problem von Ultimate oder ist es einfach nur die Medienpolarisation, die einfach der Standard geworden sind für Aufmerksamkeitsgesellschaft?
Ja, natürlich freut man sich da wahrscheinlich über die Einschaltquote in Anführungszeichen.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht.
Tja. Wie damit umgehen?
Mhm. Das, ja. Ich glaube, ich habe meinen Standpunkt zu Genüge klar gemacht.
Okay. Zurück zur Documentary selber, zur Dokumentarfilm selbst. Wie findest du die Idee? Willst du das gerne öfter mal sehen, so alle 2 Jahre oder sowas, dass die mal ein anderes Team begleiten, jetzt irgendwie mal mit dem Frauenteam gehen oder mit dem World Games Team oder so, keine Ahnung?
Also ich wäre der Letzte, der da Nein sagt.
Ja,
also
okay.
Ich fand die Einblicke spannend, auch wenn ich es teilweise anstrengend fand, die ein oder andere Persönlichkeit irgendwie anzugucken.
Ja.
Aber prinzipiell finde ich, also wäre das Content, wo ich ja jetzt auch bereit war für zu zahlen, wo ich wahrscheinlich auch wieder zahlen würde, wenn mir so eine Story angeboten wird.
Naja. Ich bin jetzt nicht der Dokumentarfilm-Gucker, vor allen Dinger auch Sportfilm. Sportdokumentar-Dinger habe ich, glaube ich, sehr wenige in meinem Leben gesehen. Aber ich habe mir sie noch nicht angeguckt. Ich versuche mal in den nächsten Wochen Zeit dafür zu kriegen.
Wir können ja uns das mal zusammen angucken.
Und auch das noch. Da musst du es ja nochmal gucken.
Ja, für dich würde ich das tun.
Aber wir können einen Audiokommentar zu dem Dokumentarfilm machen.
Nee, lieber nicht.
Lieber nicht.
Lieber nicht. Lieber nicht.
Okay. Ja, könnten wir mal machen. Ich habe was anderes hier noch eingepackt. Es gab einen Highlight-Zusammenschnittfilm über den Sport Ultimate selbst, der den Sport nochmal so ein bisschen erklärt und jede Menge coole Aktionen und Interviews mit Persönlichkeiten aus unserem Sport von der letzten Weltmeisterschaft an der Gold Coast. Ich fand das sehr gut produziert. Also die Musik war gut, stimmig, die Interviews waren kurz und schnittig. War so ein 18-Minuten-Ding, glaube ich.
Mhm.
Tall Tales, Film über Ultimate an der WUK 2024. Das ist ganz gut geworden. Packe ich auch mal in die Shownotes, falls ihr mal für was Kürzeres kurz Zeit braucht oder so. Bahnfahrt oder sowas.
Ja, 18 Minuten YouTube-Video kann man sich schon mal geben. Ist auch gut produziert, sehr gut produziert.
Ist sehr gut produziert, ja. Falls ihr noch irgendwelche Vorschläge oder heiße Tipps habt, die an uns vorbeigelaufen sind, immer her damit. Vor allen Dingen, wenn ihr meint, oh, das ist auf so einem Fringe-Nischenkanal, den wir nie verfolgen. So die großen Medien haben wir, glaube ich, schon halbwegs im Blick. Aber es kann ja immer sein, dass irgendwas an uns vorbeigeht.
Das würde ich auf keinen Fall ausschließen wollen.
Stalling 10.
Am Wochenende Sommertour.
Summertour.
Summertour.
Wo tourst du denn hin?
Ich tour nicht hin. Ich wurde zwar gefragt, aber es kurzfristig, nee, nicht machbar, auch noch da irgendwie Kommentar zu leisten. Ich hätte es gerne gemacht, aber ach, geht gerade nicht. Ich bin auch ein bisschen ausgebrannt.
Wo wollte man dich denn einkaufen?
Nach Heilbronn hätte ich fahren sollen, aber nee, ich bin ein bisschen durch. Ich brauche erstmal ein Wochenende ohne Ultimate.
Okay, aber ein Wochenende für Kim ohne Ultimate heißt ja nicht ein Wochenende für euch ohne Ultimate.
Genau.
Ihr könnt inkludiere ich mich jetzt mal. Ich fahre zum berühmt-berüchtigten SOTB nach Warnemünde.
An Strand.
An Strand. Quasi so ein kleines Open-Saison-Abschlussturnier am Strand.
Oh ja, dann könnt ihr mal
ein bisschen
abschalten.
Bisschen relaxen.
Relaxen, im Sand liegen.
Ja.
Ja,
ich freu mich schon.
Ja, worauf ich mich dann freue, ist die World Games. Wenn man mal Zeit hat, die zu gucken und die nicht zu unsäglichen Zeiten spielen. Und das Kicktipp-Spiel, was wir noch auskabustern müssen, machen wir das mit uns beiden oder nur mit der Fangemeinschaft oder so?
Naja, wenn du da jetzt schon mal reingeguckt hast.
Habe ich noch nicht.
Aber du hast doch erzählt, da gibt es Unterteams und so.
Ja, ich habe irgendeinen Infopost dazu gelesen.
Wir könnten ja ein Stalling-Podcast-Unterteam machen, wo wir beide drin sind und vielleicht noch Leute, die aus irgendwelchen Gründen Lust haben, sich zu uns zu gesellen.
Ja, okay.
Es ist ja auch
ehemalige Interviewpartner
oder ja, Leute, die uns
Freunde
zuhören
des
einfach.
Podcast, auch ja. Alle unsere Zuhörer ja. Und Zuhörerinnen, gerne.
Es ist ja auch ein bisschen niederschwellig. World Games, nicht so viele Teams, nicht so viele Spiele. Man hat nicht so viel Druck, jeden Tag x-tausend Ergebnisse da irgendwie einzupflegen.
Ja.
Es gibt nur eine Division. Also ist ein niederschwelliges Tippangebot.
Könnten wir mal machen, ja. Niederschwellig ist dann auch unser Angebot für die nächste Folge.
Ja. Ich mache ein bisschen Urlaub.
Relaxen, entspannen und wir machen dadurch ein bisschen Pause.
Ja, wir verabschieden uns jetzt für einen Monat.
Ja.
Einen Monat in die Sommerpause. Und wir hören uns wieder am 5. September. Ein Monat Sommerferien, Sommerurlaub, Sommerpause vom Stalling-Podcast. Aber es gibt ja mit den World Games und der fortschreitenden EOF-Saison eine ganze Menge an Alternativangeboten. Dann geht's ja auch los mit der Mixed-Saison. Insofern bleiben nur wir euch ein bisschen fern, aber Ultimate bleibt euch hoffentlich lange noch und in der Zwischenzeit, wo wir nicht da sind, erhalten.
Jo, genießt den Sommer, Leute.
Ja.
Raus aufs Feld, zocken.
Bis zum 5.9. Macht Dude, spielt Frisbee und alle Technik. Tschüss, ciao.
Ciao.
Now you know.